ESP Guitars präsentiert
Dear of the Dark.
Die erste Folge ist ja schon draußen bei eurem örtlichen Podcast-Laden um die Ecke. Könnt ihr euch den anhören? Jeder wartet immer drauf, wer zuerst das Maul aufmacht. Ne? Ja, manchmal sind diese, das ist so ein Staring-Contest. Manchmal gucken wir uns hier auch einfach nur 5 Minuten an und dann wer als erster spricht, verliert. Ja, haben wir beide verloren. Naja, definitiv. Simon, schön dich zu sehen. Ja. Willkommen zurück im Ring.
Ja, willkommen zurück, Hanno. Schön, auch dich zu sehen.
Wie ist die Hitzewelle in Portland? Hält sie noch an oder geht's einigermaßen?
Die Hitzewelle ging bis gestern, also bis gestern waren es 2,5, 3 Wochen lang jeden Tag über 30 Grad, so langsam reicht es dann auch, so irgendwie immer zwischen 32 und 37. Gestern war ich außerdem auf einem Event frühmorgens, was auf einem Feld war.
Fällt mir das Wort schon mal gut, Event.
Ja, ja, Event ist immer gut. Was auf einem offenen Feld war, wo die Sonne so extrem draufgeballert hat, also ich habe das definitiv auch schön auf dem Kopf und überall Sonnenbrand. Ich war nämlich beim Wagon Fest gestern.
Das musst du, glaube ich, kurz ausführen, was das Wagon Fest ist.
Ja, Wagon Fest ist kein Musikevent. Wagon Fest
zufälliger ist zufälliger eine Trump-Veranstaltung.
Es ist eine Veranstaltung, eine Automobilveranstaltung, ein Automobiltreffen war das.
Ah, natürlich. Da wird natürlich werden die Augen groß vom Autofan Simon. Natürlich, klar. Ja, Wagon. Jetzt verstehe ich es natürlich. Ja.
Dieses Wagon Fest wollte ich besuchen, seit ich hierher gezogen bin, habe ich im ersten Jahr rausgefunden, dass es das gibt. War früher außerhalb von Seattle. Mittlerweile ist dieses Jahr zum ersten Mal, hat es auch unter anderem in Kalifornien und auch in Portland stattgefunden. Und deswegen bin ich hingegangen. Leider war es brutal heiß, aber auf jeden Fall ziemlich viele sehr coole Karren aller Generationen.
Geile Wagons hoffentlich.
Nur Wagons, natürlich. Ja, war geil. Und
Ich freue mich immer, dass du so ein Wagon-Fan bist. Ich fahre auch gerne mit dir im Auto. Ich weiß noch, als wir wirklich jeden Tag stundenlang durch Los Angeles gecruised sind. Ja, man muss schön. Das wirklich, muss man anerkennen, Simon ist ein unglaublich guter Autofahrer. Du hast so eine ganz smoothe, aber doch entschlossene Art, Auto zu fahren. Das ist das Best of both worlds. So. Nice. Auch als wir direkt einen Unfall hatten nach einer halben Stunde und hinten jemand raufgefahren ist, Simon relativ cool geblieben. Mhm. Also muss man sagen, einfach so, okay, Hanno, alles klar, geht's dir gut? Okay, ich steig mal aus, guck, was der Spacken will. Das hat mir sehr gut gefallen. So, also sehr abgeklärt, die ganze Nummer. Also wenn ihr sicher ans Ziel kommen wollt, immer mit Simon fahren. Der ist auch nicht besoffen, das hilft auch.
Ja, selten auf jeden Fall. Relativ selten besoffen beim Fahren, ja.
Sehr, ja, auf jeden Fall.
Alles ist relativ.
Ja, ich war Freitag, musste ich auch hier, du kennst ja die Springs hier in Florida und so, und da lag uns ein Kumpel, der da immer jeden Sommer mehrere Wochen campt, seit Monaten in den Ohren, wir müssen ihn da besuchen, und ich hatte auch null Bock, weil das ist natürlich hier Sommerferien, das ist natürlich absolut Absturz, Ende Gelände. Ja. Morgens um 8 schon out of capacity, komplett überfüllt. Gut, wir hatten dann so einen Code für den Hintereingang, konnten wir dann da irgendwie zum Camping fahren und so. Ey, ich kann sowas nicht, Alter. Das ist mir alles viel zu heftig, diese Menschenmassen und so. Und die Hitze war auch echt krass, also so gut 37, 38 Grad oder so. Dann natürlich die Luftfeuchtigkeit. Ey, ich bin da hingefahren, war da 4 Stunden, bin wieder zurück nach Hause gefahren, hab ein Bier getrunken, mega Kopfschmerzen gekriegt, ins Bett gegangen, 12 Stunden gepennt. Ich muss mich da, also ich bin da körperlich nicht mehr für gemacht, diese Menschenmassen und so, das ist alles nichts für mich, Simon.
Ja, kann ich gut verstehen. Glücklicherweise waren beim Wagon Fest nicht so viele Menschen. Das hat sich, es war angenehm, es war eine angenehme Größe. NAMM war ja auch so eine Sache, wo wir gerade von Menschenmassen sprechen. So Samstag, wenn ich mich entsinne, Alter, ey, das ist schon Armageddon, wenn du da nur noch im Zeitlupentempo über diese Gänge diesen Hindernislauf machen muss, das nervt schon. Ja, bin ich auch. Es brennt mich auch aus. Ich kann das nicht. Hitze, also Hitze und krasse Menschenmassen sind so für mich die absoluten Energiesauger, definitiv.
Ganz ohne Frage. Deswegen, das Thema hatten wir ja auch schon oft, kommen für uns als Gast natürlich auch Sommermusikfestivals in keinster Weise in Frage.
Ja, auf gar keinen Fall. Habe ich nur einmal gemacht, ja, und dann nie wieder. Habe ich jetzt schnell draus gelernt als Gast.
Ich habe mir heute Morgen richtig heftig amtlich den Daumen verbrutzelt, richtig schön verbrannt. Richtig nach allen Regeln der Kunst mit dem Lötkolben, richtig in den Daumen rein operiert. Sieht auf jeden Fall reingelötet, sieht auf jeden Fall ziemlich ungeil aus. Denn ich hatte wieder natürlich bei mir die absolute Gier zugepackt. So, ich bin seit Jahren auf der Suche, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, schickt mir einen originalen Boss OD1, ja. Das ist so der erste Overdrive, soweit ich weiß, der auf dem Markt war, oder einer der allerersten, noch vor dem Tube Screamer von Ibanez. Und ich liebe, wie das Teil klingt, ja. Nur leider sind die Gebrauchtpreise, selbst bei etwas späteren Modellen, also den früh 80er Jahren bis 84, glaube ich, schon trotzdem bei wenn du ganz viel Glück hast, $250, aber eher so $300-400 oder so. Und ich war auch echt kurz davor, mir so ein Ding zu kaufen. Ich gönne mir sonst nichts, weil ich den unbedingt haben will, ja. Hat auch nur Gain und Volume. Und dann habe ich gesagt, ey, scheiß drauf, ich baue mir das Teil einfach selber. Ja. Jetzt habe ich den ganzen Vormittag zugebracht und habe das Teil selber gebaut und mir einen Finger gelötet. Oh, und jetzt funktioniert das nicht.
Oh nein.
Ja, jetzt funktioniert das nicht so. Und ich kann zwar einigermaßen löten und so. Und das ist dann ja so ein Pre-Build-Set, weißt du, das ist ja relativ simpel, muss man sagen, ne? Mhm. Und du musst ja halt einfach nur irgendwie klar machen, okay, die Kondensatoren, das geht dahin, hast du nicht gesehen, und du steckst das denn richtig, dann lötest du das da drauf. Wenn es dann aber nicht funktioniert, so das Troubleshooting, das Tracing, wo der Fehler liegt, sorry, bin ich leider raus. Jetzt kann ich das Teil eigentlich original wegschmeißen, wenn mir keiner hilft. Oder einfach bei der Firma anrufen und sagen, so, ey, ihr könnt mir eine neue Platine schicken. Ich habe die Box und so habe ich alles, die Knöpfe, alles cool, aber ich muss es nochmal löten. Ne? Das ist natürlich, also gab schon diverse Wutanfälle heute Morgen, in den Daumen gelötet und so. Ist vielleicht jetzt auch ganz gut, mal ein bisschen Pause zu machen und mit dir zu reden. Worüber wollen wir reden, Simon?
Wir wollen reden über die Szene. Stirbt die Szene?
Stirbt die lokale Szene. Ja, einen langsam qualvollen Tod wie ein sehr, sehr altes Tier. Wir werden es aufklären. Die erste Folge ist ja schon draußen bei eurem örtlichen Podcast-Laden um die Ecke. Könnt ihr euch den anhören? das kommt dabei raus, wenn man versucht, so die großen Big-Player-Markennamen immer zu droppen. So wie es auch ist. Die erste Folge kam gut an. Danke für all das positive Feedback. Wir machen eigentlich relativ ungern Land direkt weiter, würde ich sagen, oder Simon?
Ich denke auch. Warum lange um den heißen Brei herumlabern, wenn man auch direkt in die Folge einsteigen kann? Hanno, wie geht es weiter?
Ja, also nach dem ganzen Laberababer hin und her, also das Aufdröseln, wie wir selber musikalisch sozialisiert wurden, was uns widerfahren ist als junge Menschen, wie wir alles wahrgenommen haben, ist natürlich eine Frage, steht im Raum, wie ist man selber mit seinen Bands quasi an Shows gekommen? Richtig, Simon? Das ist ja nicht ganz einfach, also zumindest im allergrößten Teil meiner Musikkarriere kann ich ganz klar sagen, dass bei mir meistens niemand an die Tür geklopft hat. Ich weiß, das war bei dir ein kleines bisschen anders oft so, wie ist man an Shows gekommen?
Ja, es ist natürlich, auch hier kann man wieder unterscheiden zwischen der Nachwuchsszene und der meiner späteren Zeit dann in mehr oder weniger der Hardcore-Szene und allem, was so der Peripherie, die so dazu gehört. Ich hatte es letztens schon angedeutet, wir hatten in meinen alten Bands oder in meiner alten Band Acid Breath jemanden, der viel Nachwuchskonzerte in Berlin gemacht hat. Auch wirklich überall und der da sehr umtriebig war. Das heißt, wir waren relativ gut versorgt mit Berliner Lokalshows, manchmal sogar überregional. In der Hardcore-Szene lief das Ganze natürlich ganz anders irgendwie so. Also da sind die Leute extrem vernetzt gewesen. Man hat sich irgendwie angefreundet und ich kann das nur so beschreiben, wenn du, so ganz doof gesagt, wenn du in Stuttgart gespielt hast und auf dem Rückweg nach Berlin eine Show oder zwei brauchtest irgendwie, um das sinnvoll zu machen, dann bist du in der Regel innerhalb von 1-2 Nachrichten bist du verbunden worden mit etlichen Veranstaltern irgendwo in der Mitte, weil jeder jemanden kannte und diese ganzen Veranstalter auch miteinander vernetzt waren und die überall relativ funktionierende lokale Szenen hatten, einfach so. Das heißt also, auch wenn da mal was später klar gemacht worden ist, heißt es nicht, dass dann da nicht trotzdem manchmal so irgendwo in einer Kleinstadt 150 Leute auf den Samstag angelaufen sind oder mehr. Ja, also das war wirklich krass. Die Vernetzung war super und ich habe für meine Bands auch eigentlich immer die Kontaktperson gemacht und bei WFAM am Anfang haben wir ja viele, viele Weekender gespielt und ey, da haben wir, also ich meine, kennst du vielleicht auch Baracke Münster zum Beispiel, das war so ein, ich weiß noch, wo wir da angekommen sind und ich so dachte so, ja man, naja, mal schauen, was hier geht, so ist jetzt ja nicht um, sagen wir mal so, sieht nicht auf Anhieb wie ein Venue aus, so, ne? Aber halt, ich erinnere mich, das war so eine der frühen Shows, die bei mir total hängen geblieben ist, wo einfach das ganze Ding knallvoll war. Und solche Läden haben wir natürlich auch viel gespielt in solche Shows. Aber das sind so Sachen, die so auf Zuruf passiert sind, auf jeden Fall. Und einfach durch die Verknüpfung und Verbindung verschiedener lokaler Promoter quasi, die sich alle kannten, in ganz Deutschland gefühlt.
Also als ich angefangen habe, Musik zu machen, wie gesagt, du hast das ja anfänglich als Einleitung schon relativ klar gemacht, dass man unterscheiden muss zwischen so seinem eigenen, seiner Nachwuchsband, der nachwuchslokalen Teenager-Band-Szene oder sonst was und dann, wenn es dann halt anfängt, so Szenestrukturen anzunehmen oder sogar etwas professioneller zu werden. Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, Musik zu machen, so die ersten paar Jahre, so in Bremen halt so mit als Teenager, da war ich auch immer der die Shows klar gemacht hat. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das an mich gerissen habe oder ob mir das halt einfach aufgrund meiner Persönlichkeit so ein bisschen in Schoß gefallen ist. Wahrscheinlich irgendwie eine Mischung aus beiden. Aber bei mir war oder bei uns war immer nur richtig hardcore Klinkenputzen angesagt. Da wir auch nicht in einem Freizeh geprobt haben, das Thema hatten wir in der letzten Folge auch schon oder mal in unserer Proberaumfolge oder so, auch hier Hörtipp, waren die Connections auch nicht so mega groß. Und es war so, also alle Bands, die ich kannte, die in Freizehs geprobt haben, ob die wollten oder nicht, die waren dann halt immer so, ja, ihr müsst jetzt auch mal spielen, so, ne? Und da war dann auch immer, dass dann, wenn da mal eine überregionale Band kam, dann wurde halt als Support gerne mal eine Band aus den eigenen Proberäumen aus dem Keller gefragt oder so. Sowas fiel bei uns schon mal direkt flach. Und immer wenn wir spielen wollten, hat das ewig gedauert und ich musste überall Klinken putzen. Und dementsprechend haben wir halt auch die weirdesten Sachen organisiert. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal, könnt ihr mal hinfahren in Bremen von euch, die zuhören in Bremen oder im Umland. Es gibt eine Kneipe in Walle, die heißt Druide. Das war so eine Kneipe, die hatte so ein, ja, so ein Druiden Theme quasi, wo nur so Typen rumhingen, so professionelle Dartspieler, die heute noch ihr Handy so ins Leder-Etui tun am Gürtel und auch so eine Lederweste anhaben und so schwarzer Krauser, selbstgedrehte Kippen rauchen so, ne? Und auch so ganz unironisch und völlig ernst noch Fukuhila rocken. Eigentlich geile, zuverlässige Typen und da habe ich dann halt einfach so alle Kneipen, so da gab es noch gelbe Seiten, richtig so telefonbuchmäßig, ja. Dann habe ich so im Index unter Veranstaltungsorte oder Musikcafés oder Musikkneipen angekommen, hab die alle angerufen und hab denen auch original Demo-Tapes geschickt und ich weiß noch, bei der Kneipe habe ich nur angerufen und hab denen gar kein Tape geschickt und nur so, ja, wir sind hier die und die Band und ich war 14 so, ne, wir würden gerne mal ein Konzert spielen bei euch und so, ja sicher, dann kommt ihr dann am besten vorbei hier, 19. Januar, da habe ich frei, so, bis dann. Und das ging so ganz, ganz lässig. Ja, und dann sind wir da hingefahren und die hatten das auch original vergessen, dass die uns das vor ein paar Monaten zugesagt hatten. So. Und dann war da auch so ein Typ, mein Vater hatte uns da hingefahren mit dem ganzen Equipment und so. Und dann standen wir da vor der Tür und dann klingelten wir Sturm. Und irgendwann kam der Pächter, der über der Kneipe gewohnt hat, dann so runter und meint so, ja, hä, was wollt ihr denn? So, wer seid ihr? Warum sind hier Kinder? So, ne, ja, ach so, ich bin der vom Telefon. Ach so, ja, dann kommt mal rein. Ja, und dann haben wir da halt aufgebaut in der Dart-Ecke, dann wurde der Flipper zur Seite geschafft und der Kicker-Automat so ein bisschen weggeräumt und dann haben wir uns da in der Ecke aufgebaut. Ja, und dann kam nachher so das örtliche Publikum, was da eh jeden Abend hingeht, die waren relativ erstaunt bis borderline angepisst, dass da jetzt mega laute Mucke ist und dann halt irgendwie 8, 9 Kumpels von der Schule und meine große Schwester war da. Und da habe ich noch ein Video von, das ist wirklich legendär. Das ist legendär, auf jeden Fall. Alter. Wie ich da stehe, Alter, mit freiem Oberkörper und langen blonden Haaren und unsere 8 Kumpels. Es gab so in der Dart-Ecke zwischen dem Kneipenbereich und der Dart-Ecke gab es einen Durchgang, der war so 1 Meter breit. So, und das war quasi, wo das Publikum hin musste. Und ich weiß noch, dass einer unserer Kumpels auch vom Tresen Stage gedived ist, beziehungsweise Crowdsurfen gemacht hat, kam auch überhaupt nicht gut an. Und Dann sind wir dann noch in die Küche eingebrochen mit ein paar Leuten und haben ganz viele Koteletts geklaut. Das weiß ich auch noch. Ja, und es war so, war aber trotzdem cool irgendwie. Und ganz kurz, um das zu beenden, und der Typ war auch geil, weil wir sind da rein, wie gesagt, 14 Jahre alt. Und so, ja, wollt ihr was trinken? Ja, und dann erstmal so ein bisschen die Stimmung ausloten. Ja, wie ist das? Wir waren natürlich schon gut am Glas und so. Und dann also, ja, Bier, Schnaps, was wollt ihr haben? Und dann ging das natürlich ab morgens 11 beim Einräumen direkt schwerstens los. Ne? Das war schon ganz geil im Nachhinein. Haben wir übrigens mit Rorik gespielt, die Band, die ich in der ersten Folge dieses Themas erwähnt hatte. Grüße gehen raus.
Ja,
Druide, geht da mal hin, Alter.
Jetzt, wo du dieses Video erwähnt hast, ist klar, dass du das digitalisieren musst, damit es auf unser Social Media kommt, ne?
Ey, das ist wirklich legendär, Alter. Das ist, also wir reden hier von 1997. Ja, die bitte. Leute sahen auch echt noch anders aus.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Das ist, viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern waren da vielleicht noch nicht mal da. Und da stand ich mit 14 schon da in der Kneipe. Und die, ja, also wie gesagt, lange und solche Dinger habe ich dann ab und zu klar gemacht oder halt auch einfach bei lokalen Freizis angerufen und mich da so aufgedrängt und so. Das hat dann auch manchmal geklappt. Aber ansonsten hatten wir dementsprechend anders als du mit deinen Bands auch im Schnitt viel, viel weniger Auftritte. Und
ja, in Berlin gab es einfach viele Möglichkeiten, muss ich sagen. Es gab viele.
Ich glaube, in Bremen auch. Wir waren einfach nur nicht gut vernetzt. Wir waren immer so immer irgendwie, weil wir halt einfach nicht in dieser Freizeitlandschaft drin waren. Damit stand und fiel das alles gefühlt. Weil man einfach nie gefragt wurde, wollt ihr hier spielen. Man musste dann immer irgendwie sich immer überall bewerben. Und manche Freizis hatten dann auch so, ja, die große Rocknacht im Freizi Obervieland. Und da musste man sich dann mit Demotape bewerben und so. Und dann wurde manchmal eingeladen, manchmal nicht. Ich weiß auch, einmal haben wir gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. In der Curie-Straße, glaube ich, im Freizeitheim Hornlehe, da bei Irinsch um die Ecke. Wir kannten uns noch gar nicht. Da haben wir auch mal gespielt.
Okay.
Ey, und das war auch richtig traurig. Da waren ganz viele, die waren alle älter als wir, die ganzen Bands, die da gespielt haben. Und aus irgendeinem Grund haben wir denn da gespielt, als erstes oder so. Und da war nichts los, niemand. Und wir sind dann abends dann wieder so nach Hause getrottet, um die Kohle zu sparen für den Rücktransport. Und meine Mutter oder mein Vater, wir beide zusammen, kamen dann irgendwie von einem Geburtstag oder so. Und die meinten, die hätten noch nie so was Trauriges gesehen, wie uns drei auf der Straße so gegen Mitternacht mit langen Gesichtern wieder nach Hause trottend, mit den Schlagzeug und Gitarren unterm Arm wieder zurück im Proberaum bringen. Es war nicht so der Knaller. Also wir waren auch nicht sehr selbstbewusst zu der Zeit, muss man sagen. Ja, mit Manta war es denn das erste Mal, dass das alles anders wurde, dass ich das dann kennengelernt habe, dass uns Leute fragen gefühlt.
Ja, verstehe. Nee, Berlin war natürlich irgendwie gut ausgestattet. Ich musste auch gerade dran denken, ich habe das, glaube ich, irgendwann schon mal in einer älteren Folge erwähnt, dass es auch so eine Website gab in Berlin, wenn mich nicht so alles täuscht, sogar irgendwie mit einem Forum, wo Berliner Bands sich eintragen konnten und quasi so ein Fragebogen, so Poesiealbum-mäßig ausge...
Sowas gab es in Bremen, glaube ich, auch, aber da war ich schon zu alt für. So. Also da war ich da schon durch mit der Nummer. Da hatte ich schon keinen Bock mehr, irgendwie Klinken zu putzen oder so. Ja, willst du hier jetzt...
Ja, ich versuche halt zu rekapitulieren, so ein bisschen, warum war es eigentlich in Berlin gut fand, oder also mal davon abgesehen, dass wir wie gesagt jemanden in der Band hatten, der natürlich auch Konzerte veranstaltet hat auf diesem Level, aber ich frage mich trotzdem, wie man...
Wir waren auch noch richtig, richtig jung, muss man sagen, wenn du so 13, 14, 15 bist, dann ist es, also dann fällt dir das auch nicht so in Schoß, so, ne? Dann ist das richtig Arbeit, sich so Konzerte klar zu machen. Und die Konzerte, die ich dann klar gemacht habe, die waren dann auch nicht immer geil. Später im Wehrschloss wurde es dann ganz gut. Da weiß ich noch, da haben wir dann irgendwie, da waren wir dann auch so mit dabei, als wir dann so neue Konzertreihe ins Leben gerufen haben. Das hieß damals Krachkantine, glaube ich noch. Da habe ich noch Flyer von oder so. Es fand aber auch nur ein paar Mal statt, gefühlt. Und ja, wie gesagt, bei Manta wurde das dann anders. Aber ich muss bei Manta auch dazu sagen, und das ist keine Myth, das ist wirklich so gewesen, dass ich mir am Anfang von Manta einfach original einen falschen Namen zugelegt habe von der Fantasie-Booking-Agentur, die es überhaupt nicht gab, und halt einfach Festivals angeschrieben habe und denen das quasi als der neueste heiße Scheiß verkauft habe. Da war ich dann schon ein bisschen gewiefter.
Ja, verstehe, ja. Habe ich auch manchmal drüber nachgedacht, ob ich das mal probiere, aber dann bin ich immer zu faul gewesen am Ende des Tages.
Ja, das hat bei Manta tatsächlich gut geklappt, aber ich war da dann halt auch schon deutlich älter und sehr zielorientiert. Ich wusste sehr genau, was ich wollte mit der Band und für die Band. Und dann später war es dann immer lustig, als rauskam, so, ja, bist du nicht der und der, der, wo ist denn euer Booker? Ja, das bin ich, aber du heißt ja ganz anders. Ja, ich meine so, ja, sonst hättest du ja nicht auf die E-Mail geantwortet oder sonst hättest du mir ja nicht zugehört. Das hatten wir ein paar Mal, solche Sachen. Und da haben wir dann halt auch gleich im ersten Jahr so Festivals in Schweden und Norwegen und krasse Sachen klar gemacht. Das war cool, aber das ging alles unter falschen Namen, um zu verschleiern, dass wir selber quasi nur die Band sind und sonst überhaupt keine Infrastruktur haben.
Wollen wir mal ein paar unserer bzw. deiner Freunde hören zu dem Thema, wie man an Shows gekommen ist?
Allerdings, hau rein.
Okay, wir fangen an mit Timo.
An Shows ist man gekommen, entweder durch Beziehung, Demos verschicken und wir haben viel selber organisiert in den ganzen Jugend- und Freizeitheimen mit befreundeten Bands. Und ansonsten halt auf Konzerten mit Leuten gesprochen. Und was geklärt.
Ja, schön kalt, friesisch herb, der Timo, Grüße gehen raus. Aber man merkt, ja, wenn du nicht so richtig Teil einer extrem spezifischen Szene bist, sondern einfach in Anführungsstrichen nur eine lokale Band, dann ist es genauso, wie er es beschreibt. Da musst du halt einfach gucken, was geht. Dich mit anderen zusammentun oder halt auch Demo-Tapes verschicken und in der Hoffnung, dass dich irgendjemand einlädt. Also es ist nicht so, dass die Leute bei dir das Haus einrennen im Normalfall. Aber wir haben noch mehr. Was sagt denn der Sven?
Also wir wurden immer von lokalen Veranstaltern angefragt und das ist auch eigentlich bis heute so. Ich weiß aber auch, dass eine sehr privilegierte Situation ist, in einer Band zu spielen, die sich noch nie wirklich um eigene Konzerte kümmern musste und immer angefragt wird. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Das war bei uns einfach aus dem Grund so, dass wir zum richtigen Zeitpunkt etwas völlig Neues irgendwie gemacht haben, das von dem jeder wusste, dass es neu ist und alle es hören und sehen wollten. Und das hat sich irgendwie so gehalten. Ja, das kenne ich gar nicht anders, dass man irgendwie selber aktiv werden muss, um an Konzerte zu kommen.
Ja, kann ich so ein bisschen nachfühlen. Also es war zumindest ähnlich ja mit War from a Harlot's Mouth war es sehr, sehr ähnlich. Da wurde uns eigentlich, mehr oder weniger wurden uns die Türen eingetreten. Und wir konnten uns vor Showanfragen wirklich kaum retten, was natürlich wirklich eine sehr, sehr nette Situation war.
Aber wirklich nicht die Regel, wie Sven schon sagt.
Genau, und ich kannte es ja, bei Farewell to Words war es zum Beispiel so ein bisschen schwieriger. Ich war ja nicht so lange in der Band, aber da war das so, dass die Band musikalisch zwischen vielen Stühlen irgendwie gestanden hat und das nicht ganz so einfach war, aber wir haben trotzdem, unsere Demo ist irgendwie sehr gut angekommen und wir hatten trotzdem einen relativ vollen Kalender, auch ein bisschen überregional. Also da bin ich schon so ein bisschen auf den Geschmack gekommen und bei WFAM dann war das deutlich einfacher. Also das natürlich ja ein Privileg, wie auch Sven sagt, privilegierte Situation.
Lass mal hören, wie es bei Hanno von Guillotine war.
Also für uns spielt sich das eigentlich komplett nur noch online ab, über Instagram oder Facebook oder auch noch E-Mail. Wenn man die Leute nicht kennt, dann meistens erstmal per E-Mail, aber ich sag mal zu 90% sind das auch einfach Bekanntschaften, Freunde, die man jetzt über die Jahre gemacht hat, so, und dann wird man halt, ja, irgendwie darüber kontaktiert und einfach gefragt, ne, ob man Bock hat, da zu spielen, aber wir schreiben jetzt keine Bewerbung oder irgendwie sowas wie jetzt früher. Das zum Glück nicht mehr. Ich kann mich aber echt noch gut daran erinnern, dass wir früher bei uns im Jutes uns damals getroffen haben in Mauerland, im Phoenix, und haben dann echt CDs gebrannt und so Fotos von uns ausdrucken lassen, also Bandfotos und einen Pressetext verfasst und so weiter, und haben das tatsächlich echt an die ganzen Jugendzentren und Freizis und so weiter geschickt im Umland, in der Hoffnung, dass wir da irgendwie einen Gig abgreifen oder so. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob das überhaupt geklappt hat. Aber was für ein Aufwand, ne? Wenn man guckt, wie einfach das heute ist, schreibst du in eine E-Mail, besorgst dir eine Liste, haust die Leute alle in den Verteiler und zack. Ja, ob das dann gelesen wird, ist natürlich auch die Frage, ne? Musst du, glaube ich, auch schon ein bisschen einfach wieder irgendwie Kontakte haben. Das ist halt, ja, nicht ganz so einfach am Anfang, denke ich mal.
Da sagt er auf jeden Fall was sehr, sehr Richtiges, ey, ob das, was das für ein mega Aufwand war. Mhm. Also für mich war das ganz, ganz, ganz viele Jahre so, dass das halt, und da kommen wir gleich zu, nicht irgendwie online oder so passiert ist, sondern halt einfach, ja, Kassette in Umschlag stecken, mit dem eigenen Taschengeld 3,50 Mark bezahlen und dann irgendwo hinschicken. Und mit 99% der Fälle meldet sich keiner. Ja, so war das.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Blazing Angels. Ich habe ja nur ein Konzert mit denen gespielt. Das heißt, ich war in diesen ganzen Bandaktivitäten,
leider ja.
Ich war in diesen ganzen Bandaktivitäten gar nicht so involviert bei dieser Band. Aber ich habe ja oft bei denen im Proberaum rumgehangen und ich erinnere mich auch noch, dass die genau das Gleiche gemacht haben. Die haben irgendwie im Proberaum ihre Demo aufgenommen. Und haben dann diese CD nicht nur an Veranstalter geschickt, sondern auch mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein, womit der eine Gitarrist gesegnet war, auch knallhart an Labels geschickt, ne? Also zum Beispiel an Roadrunner Records. Und dann, als die Absage kam, diese auch ganz demonstrativ quasi fast wie eingerahmt mit den Postern an die Wand gehangen, weil man natürlich, ja, naja, die kapieren es einfach nicht, ne? Aber ja, ich erinnere mich noch an diese Rumschickkultur auf jeden Fall. Und ich glaube, bei Acid Breath haben wir das ein bisschen auch noch gemacht, wenn auch nicht intensiv. Aber ja, es ist schon ein bisschen was anderes gewesen, per Post irgendwelche CDs rumzuschicken.
Ich glaube, es kommt letztendlich darauf an, wie vernetzt man als Band bereits mit potenziellen Veranstaltern ist. Du hast ja gesagt, einer aus deiner Band hat selber Shows gemacht. Mhm. Und gerade wenn du später haben wir ja auch schon viel von dir gehört, geilerweise, wenn du über die Berliner Hardcore-Szene zur Jahrtausendwende oder so sprichst. Die Frage ist generell, wie vernetzt war man als Band mit Veranstaltern? Wie vernetzt war die Szene mit potenziellen Veranstaltern für Konzerte und so? Das ist halt, damit steht und fällt das alles. Wir waren offensichtlich überhaupt nicht sonderlich vernetzt. Wie war das bei dir?
Also ich sag mal, viel hat sich auch darüber ergeben, dass ich auf einem Forum rumgehangen habe, da kommen wir später noch zu, auf dem sich eigentlich die ganze ostdeutsche Hardcore-Szene auch getummelt hat. Und da habe ich auf jeden Fall auch viele Leute kennengelernt. Und sobald so sich eine Tür geöffnet hat, zum Beispiel derjenige, der das Forum geleitet hat, Niffy, der hat auch immer mal Konzerte gemacht. Der hat dann Farewell to Words gebucht und später W-Farm. Allein über den und diese Vernetzung, die da in der ostdeutschen Hardcore-Szene stattfand, hat man ganz, ganz schnell, habe ich das Gefühl gehabt, so ziemlich jeden Veranstalter irgendwie mindestens online kennengelernt und dann durch das viele, also soweit wir da angefangen haben in der Region Shows zu spielen, ging das auch sehr schnell und die Anfragen kamen halt auch immer regelmäßig. Also die Vernetzung war auf jeden Fall enorm, enorm gut. So. Aber es war natürlich alles schon, hat schon alles im Internet stattgefunden und in dieser Übergangsphase zwischen E-Mail und den frühesten Andeutungen von Social Media natürlich, auch MySpace. Ich erinnere mich noch sehr, sehr an den Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, oh, MySpace wird langsam richtig relevant so und oh, jetzt packen Bands ihre neuen Songs nicht mehr auf ihre Website, sondern auf MySpace so. Aber das war alles.
Nicht mehr auf ihre Website. Ja. Geil.
Auf jeden Fall.
Es war so, ich erinnere mich auch dran.
Ja, das war alles so das ging dann sehr, sehr schnell auf jeden Fall. Aber diese Vernetzung hat zumindest für mich sehr, sehr stark damit angefangen, dass ich auf diesem Forum auch rumgehangen habe und so sehr schnell einen Überblick über die ostdeutsche Szene bekommen habe. Und in Berlin ging es, wie gesagt, auch viel über die Bandfreundschaften mit Final Prayer speziell. Aber ja, wie schon vorhin gesagt, man war, sobald man irgendwie mit Veranstaltern in gewissen Regionen, ja, keine Ahnung, sich angefreundet hat, wurde man auch schnell weitergeleitet an andere Veranstalter, gerade wenn man mal gefragt hat, ey, hast du eine Ahnung, wo wir noch spielen können, auf dem Weg dahin und auf dem Weg zurück und tralala. Also das war, die kannten sich alle in der Hardcore-Szene und das war sehr cool.
Du sagst, es liegt aber eben, wie gesagt, an der Hardcore-Szene. Wenn du in Anführungsstrichen jetzt genreübergreifende Musik machst oder nicht so tief verwurzelt in einem bestimmten Genre oder Szene oder Sound bist, dann ist das alles deutlich schwieriger, weil genauso wie die Bands, wie die Szene selber, spezialisieren sich natürlich auch Veranstalter meistens auf einen gewissen Sound. Und wenn man da erstmal tief drinsteckt, so wie ihr mit eurem Sound, dann profitiert man da natürlich von der Infrastruktur. Bei mir war das alles ein bisschen schwieriger, wie bei anderen auch, weil wir halt einfach irgendwie nicht so richtig, ja, wir waren nicht Teil einer bestimmten Szene. Lass mal hören, wie es bei Timo war.
Die Vernetzung damals war natürlich nicht ganz so einfach ohne Internet und ohne Mobiltelefone. Das heißt immer persönlich anwesend sein in anderen Proberäumen, auf Konzerten oder in anderen Jugendzentren, in anderen Stadtteilen. Und das ist heute etwas einfacher geworden dadurch.
Ja, das ist natürlich ein bisschen eine andere Zeit gewesen, ne? Brief oder Telefon.
Ja, offensichtlich. Man merkt aber auch immer, wenn Timo was sagt, so, dass er halt ja auch einfach in anderen Kreisen, hätte ich fast gesagt, aber ja, ne? Also ich erlebe das witzigerweise eher so wie er oder erlebt es so wie er und du erlebst es eher so wie Sven, habe ich das Gefühl. Lass mal hören, was Sven sagt.
Es ist heute irgendwie kaum vorstellbar ohne Internet, aber wenn man wollte, musste man nur 2 bis 3 Leute aus der Szene fragen und dann hatte man die Telefonnummern aller Akteure in der Szene, die man gerade brauchte. So habe ich das zumindest erlebt.
Ja, genau das habe ich, und das ist genau das, was ich eben vorher ausgeführt habe. Wenn du dich in einer sehr spezialisierten Szene bewegst, dann ist das natürlich alles, dann klar, es muss irgendjemand veranstaltet dann auch Konzerte. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann wird das ein bisschen schwierig. Aber er hat was anderes Interessantes gesagt, oder Timo auch, die Kommunikationskanäle. Kannst du dich erinnern, als du angefangen hast, dich um Shows zu kümmern, was waren die Kommunikationskanäle bei dir?
Definitiv schon E-Mail auf jeden Fall. Also es ging bei meinen Bands auf jeden Fall mit E-Mail los, würde ich sagen. Auch da muss ich natürlich wieder so ein bisschen unterscheiden. Bei Acid Breath, dadurch, dass wir jemanden in der Band hatten, der Konzerte veranstaltet hat in Berlin, musste ich mich da um gar nichts kümmern. Aber ab Farewell to Words, das waren dann die, ja, das war frühe Mitte 2000er, 2004 rum oder 2005. Da ging schon alles über E-Mail auf jeden Fall. Das war Kommunikationsweg Nummer 1, um mit Veranstaltern zu kommunizieren. Und wie gesagt, Social Media fing gerade an, MySpace fing gerade an. Wir hatten auf jeden Fall mit Farewell to Words, habe ich dann irgendwann zähneknirschend ein MySpace-Profil angelegt, weil ich gemerkt habe, so okay, ohne kommt man jetzt hier nicht weit.
Ja, interessant. Siehst du, ich habe halt tatsächlich, obwohl ich in Anführungsstrichen nur 3 Jahre älter bin als du, war für mich die Anfänge gänzlich anders. Das war halt wirklich Briefmarken zocken von den Eltern oder von den Eltern von Kumpels, um halt Demo-Tapes zu verschicken oder halt auch einfach echt Telefon. Ne? Wie ich gesagt habe, wir haben in der Kneipe Druide in Walle, Bremen gespielt und das kam, weil ich die halt einfach aus dem Telefonbuch, ja, Kneipe, Musikkneipe, angerufen. Dieses ständige, ich kann mich erinnern, dass mir das auch arschpeinlich war, aber es hat halt kein anderer gemacht. Und da habe ich auch da, also ich weiß auch gar nicht, wie ich mir immer schon als 14-, 15-Jähriger diese ganzen Telefonnummern organisiert habe, aber ich habe teilweise mit Leuten gesprochen. Es gab früher in den 90er Jahren am Unisee so ein großes Open-Air-Festival, das hieß Hard Pop Days. Das war echt ziemlich geil. Type O Negative haben da gespielt, NoFX haben da gespielt und solche Sachen. Und ein Jahr habe ich da halt auch einfach angerufen und habe dann da direkt mit dem Booker gesprochen und meinte so, ja, ich habe auch eine Band, können wir nicht auch spielen? Die waren dann so ganz nett, aber es war dann halt auch sehr klar, kannst du natürlich völlig vergessen. Aber so auch, ne, dieses Hinterhertelefonieren war natürlich auch davon motiviert, dass man halt einfach so herrlich naiv war. Ja. Zwar, man war noch nicht so auf dem Boden der Tatsachen geholt durchs Internet oder so, weil die Competition halt auch nicht so riesig war, weil man halt, konnte halt einfach überhaupt nicht über den Tellerrand blicken. Und ich kann mich ja noch erinnern, dass wenn ich dann manchmal so bei anderen Bremer Bands angerufen habe, das war halt noch so die Zeit, keiner hatte ein Handy, nur Festnetzanschlüsse und keiner hatte ein eigenes Telefon. Das heißt, man hat angerufen bei irgendeiner Band und dann ging in 9 von 10 Fällen die Mutter oder der Vater ans Telefon. Und dann sagt man, ja, hier, hier ist Hanno, wir wollen hier ein Konzert machen, wollten fragen, ob der irgendwie mit seiner Band mitspielen will. Ja, der ist gerade in einer Badewanne, der kann jetzt gerade nicht reden. Also was kann ich mich halt auch noch total erinnern. So, man ruft da an, man ist voll gehypt, Alter, man hat die tollste Konzertidee und dann sagt die Mutter so, ja, nee. Oder nee, der kommt jetzt nicht ans Telefon, der hat gestern wieder Mathe-Klausur verhauen, der sitzt oben und lernt. Das waren so die Lebensrealitäten, viel zu geil eigentlich. Der ist in einer Badewanne, der kann jetzt nicht. Einfach zu geil. Das möchte ich auch gerne zurück.
Das erinnert mich ja eher an meine Kindheit, um mich mit meinen Kumpels zu verabreden, als ans Konzerte planen. Aber
ja, aber so war das ja auch. Wir waren ja nicht viel älter, ne?
Ja, ja, klar. Ihr wart noch in dem Alter, ja, definitiv. Ansonsten, ich habe es schon angedeutet, großer Kommunikationskanal war, wie gesagt, das Forum auf partyausfall.de. So hieß die Website von Niffy. Das war so eine Nummer, wo, wie gesagt, die ganze ostdeutsche Hardcore-Szene sich getummelt hat. Auch viel, viel Forenstandard natürlich, wie das so ist im Internet, haben sich die Leute auch ständig, sind sich irgendwie an den Hals gegangen, alle mit ihren elitären Hardcore-Meinungen. Aber grundsätzlich total cool gewesen. man, es gab dann da auch Show-Reviews und CD-Reviews. Ich habe tatsächlich sogar auch eine Zeit lang für das Magazin geschrieben.
Mach mal langsamer, das hieß Party-Ausfall, ja. Das, ich kenne das natürlich überhaupt nicht. Und das war nur für Hardcore oder generell für Heavy Mucke oder wie? Und das war ein Forum, oder?
Genau, es war eine Website mit einem Forum und in diesem Forum hat sich die ostdeutsche Hardcore-Szene einfach ausgetauscht über Shows. Also überwiegend wirklich über Shows und ja, wie es auf so einem Forum so ist, über, keine Ahnung, über Mucke. Und das war, das hat mir auf jeden Fall viele Türen geöffnet irgendwie. Ich war gerade in dieser Phase, wo ich alles aufgesogen habe, auch an Mucke. Und da war natürlich auch das Forum und die Website eine gute Quelle irgendwie, um neue Sachen rauszufinden und um auch Shows, über Shows zu erfahren. Also ich habe sogar Berliner Shows, für die ich vielleicht mal kein Poster gesehen habe oder so, habe ich rausgefunden, weil sie auf dieser Website gepostet waren, im Showkalender und so weiter und so fort. Und natürlich haben sich die Leute dann da, wer kommt zur Show, die Leute haben schon gelabert, nach der Show haben die Leute gelabert. Also das war auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich habe Niffy einfach mal gefragt, so ein bisschen uns zu erzählen von dem Forum, was der Sinn der Sache war, warum er das gestartet hat, wieso, weshalb. Lass uns das mal anhören.
Gerne.
Der Grund ist eigentlich recht einfach. Ich habe damals ziemlich viele Shows verpasst, weil ich einfach gar nicht gewusst habe, dass sie stattgefunden haben. Und ich dachte, das muss man irgendwie ändern. Das muss irgendwie online eine Datenbank geben oder eine Übersicht geben, was für Shows im Umkreis so stattfinden. Und dann dachte ich mir, das kannst du auch selber bauen. 2002 bin ich dann mit der ersten Version von Partyausfall online gegangen. Das war wirklich eine kleine Konzertdatenbank, erstmal für den engeren Freundeskreis. Der Fokus lag eigentlich gar nicht so sehr auf dem Forum. Ich habe relativ zeitig angefangen, Fotos auf den Shows zu machen und die versucht sehr schnell online zu kriegen. Und die Leute haben es einfach gefeiert, sich ein paar Tage später nach den Konzerten nochmal im Internet auf Fotos wiederzusehen, wie sie einfach Spaß auf den Shows hatten, wie sie sich selbst abgefeiert haben, ist ja auch okay. Und haben das dann halt im Forum ausgewertet. Und der Rest ist dann fast eine Art Selbstläufer geworden, weil diese Dynamik, die dadurch entstanden ist, dass die Leute halt sich auch gegenseitig ein bisschen im Forum gepusht haben, hat dazu geführt, dass wir halt immer mehr Reichweite gewonnen haben und immer mehr Leute darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass es Bilder im Netz gibt von den Konzerten, auf denen sie waren. Wir hatten zu unserer besten Zeit, hatten wir knapp 500.000 Zugriffe im Monat von über 60.000 Unique Visitors. Das ist schon sehr stark für das, was wir damals an Möglichkeiten hatten. Wir waren ja auch begrenzt nur auf Ostdeutschland. Es gab auch in Westdeutschland große Magazine, All Schools Network oder Poison Free Forum, klar. Die hatten halt eine andere Zielgruppe als wir. Und vielleicht war das eben auch der Punkt, warum das mit uns funktioniert hat, weil wir eben den Fokus wirklich nur auf Ostdeutschland gelegt haben. Ich denke, wir haben über die vielen Jahre einfach ein gutes Fundament gelegt und wir waren so viele Jahre ein zentraler Anlaufpunkt, wo sich Leute austauschen und vor allen Dingen kennenlernen konnten. Die Szene kommuniziert oder organisiert sich jetzt einfach viel mehr über Social Media und braucht vielleicht solche zentralen Seiten gar nicht mehr.
Interessant, Alter, das sind natürlich kranke Zahlen, ne?
Absolut, ja, es war wirklich, also deswegen, ich kann das gar nicht genug betonen, wie aktiv der Austausch da war. Also ich habe gefühlt auch den halben Tag auf diesem Forum verbracht, so, weißt du, also es war sehr einfach, da Stunden zu versenken, weil der Austausch extrem rege war zwischen denen und egal, worum es ging, ob es um Shows ging, ob es um Platten ging, whatever.
Ich kann mich erinnern, wo er das gesagt hat, das ploppt mir jetzt gerade wieder ins Gehirn, dass so zur Jahrtausendwende beziehungsweise in den Nullerjahren halt so 2003, 2004, 2005, dass auch jetzt außerhalb von Hardcore-Mucke oder sonst was mega das Ding war, dass auf jeder Party oder Uni-Party oder Konzert, wo man war, ständig Fotografen waren und die hatten dann alle irgendwie, und dann konnte man sich das irgendwie nächsten Tag im Netz angucken, so Dokumentation, weil da natürlich auch viele Leute noch nicht so Fototelefone hatten, da war das halt noch das Ding, ey, wenn du sehen wolltest, was abging auf dem Konzert oder auf der und der Party, dann kannst du nächsten Tag ins Internet gehen und kannst dir das angucken. Meistens hast du dann natürlich absolut nur Trauer vorgefunden und gesagt, das kann unmöglich ich gewesen sein, der da so mega fertig in der Ecke lag. Naja, lass mal hören, was Sven zu sagen hat. Bei dem, wie gesagt, also um zur Einordnung, der war ja schon halt auch noch eine ganze Ecke, deutlich in den 90er Jahren, deutlich einige Jahre früher zugange, genauso wie Timo, den hören wir gleich auch nochmal.
Wie gesagt, vorrangig übers Telefon. Ich habe zum Beispiel mal für eine Tourplanung sehr viel mit Labels und Veranstaltern in USA telefoniert. Horrende Telefonrechnung. Das war schon auch ziemlich aufregend und jeder Anruf ein kleines Abenteuer, gerade auch wenn man in einer anderen Sprache, die nicht die Muttersprache ist, sich mit Leuten unterhalten muss. Ansonsten ging das natürlich per Post, aber auch auf Konzerten, würde ich sagen, hat man direkt viel besprochen und auch gerne mal so die nächste Show mit irgendjemand abgequatscht oder so. Das gab's auch.
Klingt nach paradiesischen Zuständen. Schlaraffenland der DIY-Kultur.
Ja, auf jeden. Es ist, aber ich sag mal so, in den USA eine Tour zu organisieren übers Telefon ist natürlich eher undankbar, Alter.
Aber geil, er hat's gemacht und war natürlich der absolute Chef dann mit. Ich nehme mal an, er bezieht sich auf Mörser, ja, die, glaube ich, 99 oder so ihre erste US-Tour gespielt haben. Vielleicht auch einzige, ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes Level, als heutzutage so einen Stunt zu machen. So, ne? Sagen so, Alter, 99. Und die waren ja 7 oder 8 Leute in der Band oder irgendwie sowas. Muss kommt ja auch nochmal dazu. Mhm. Viel zu krass. Mal sehen, was Timo zu sagen hat. Der war, ist ja auch, glaube ich, vielleicht sogar noch mal ein paar Jahre älter.
Die Kommunikationskanäle waren, wenn wirklich nur Telefon, Brief schreiben oder persönlich erscheinen, ein Gespräch.
Ja, erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Er sagt eigentlich genau das Gleiche. Man merkt, hier spricht die Oldschool und es ist auch richtig so. Witzig, ich bin deutlich ein paar Jahre jünger, aber ich habe es genauso erlebt, weil ich halt auch einfach früh angefangen habe. Aber über so ein Forum oder so, das wäre natürlich geil gewesen. Das klingt ja alles irgendwie nach sehr geilen Zuständen irgendwie so, ne?
Schon.
Wenn man sich so vorstellt, dass da dann auch nur Leute hinkommen, von denen man weiß, das sind auch potenzielle Besucher von Konzerten. Das ist ja auch so ein Gradmesser, wie angesagt ist die eigene Band. Wie viel wird über dich und deine Band in diesem Forum gesprochen, nehme ich mal an, oder nicht?
Schon bis zum gewissen Grad. Es war, wie du schon sagtest, relativ paradiesisch. War es wirklich. Es war eine Zeit, die ich wahrscheinlich ein bisschen überromantisiere, aber alles in allem war diese Form der Vernetzung zwischen den Leuten, zwischen den Veranstaltern und Bands, also wirklich auf so einem Level, wie ich es dann auch nicht nochmal erlebt habe.
Berliner sind ja nun mal bekannt dafür, auch ganz besondere Menschen zu sein. Wie war das bei euch mit der eigenen Band? Gab es da viele so Bandfreundschaften mit lokalen Bands, die Musiker und Musikerinnen untereinander? War das ein Ding? Oder war es da eher schwierig schon wegen so Konkurrenzgedanken?
Auf jeden Fall finde ich, dass die Berliner Szene, zumindest die Hardcore-Szene, wenn man dann den Fuß dann in der Tür hatte, eigentlich ziemlich angenehm war. Und dass die Bands auch alle miteinander irgendwie abgehangen haben und dass man auch, Mac hat es letztens ein paar Mal erwähnt, das Berlin Hardcore Fest als super Beispiel, wo die ganzen Berliner Bands zusammengekommen sind. Und da herrschte, würde ich sagen, eine relative Unity auf jeden Fall, so kann man schon sagen. Und es haben sich bei uns auch wirklich viele, viele langjährige Bandfreundschaften entwickelt mit Final Prayer und Make It Count. Mit denen haben wir dann auch zweimal die sogenannte Berlin Angst Tour gemacht, wo wir so zwischen Weihnachten und Neujahr, ich weiß nicht, ob es 2 Jahre in Folge war oder ob da ein Jahr Pause dazwischen war, aber da sind wir 3 Bands einfach. Alle 3 Bands waren gerade so überregional auch irgendwie angesagt genug, um das zu machen. Und dann haben wir uns zu dritt zusammengetan und immer so 4, 5 Shows gespielt. Und das war richtig geil. Da sind, keine Ahnung, 300, 400 Leute aufgelaufen auf den Shows irgendwie. Und das war natürlich für diesen Band-Freundschafts-Vibe total gut, weil du mit den Leuten dann natürlich auch noch kommst. Also wenn du deine lokale Szene auf Tour nehmen kannst irgendwie in Deutschland so und dass dann alles Kumpels sind. Das ist natürlich, also es waren wirklich teilweise wahrscheinlich die besten Touren, die ich gemacht habe, einfach vom Spaßfaktor und vom Kumpelfaktor her. Und ich erinnere mich an relativ wenig Konkurrenz innerhalb von Berlin, innerhalb der Hardcore-Szene. Da haben eigentlich alle versucht, sich irgendwie gegenseitig zu pushen. Und da waren auch die Mitte der 2000er sehr, sehr, sehr aktiv.
Lass mal hören, wie es bei den anderen war.
Man hatte natürlich seine Bekanntschaften mit Bands aus dem Stadtteil selber oder anderen Stadtteilen, die man gut kannte, die gleiche Musik und die gleichen Ziele verfolgten. Und mit denen hat man natürlich viel gemacht und hat sich auch dann, wenn man wirklich hatte, auch geholfen.
Wie geil, was er da gerade sagt, ne? Wie, also, ne, so was das, da liegen ja Welten zwischen. Du redest hier so Partyausfallforum mit 500.000 Nutzer im Monat oder irgendwie User.
Klicks.
Klicks oder was weiß ich. Ey, und er sagt so, ja, man hat sich denn irgendwie, wir waren befreundet mit den anderen, mit anderen Bands aus dem anderen Stadtteil, mit dem man sich ganz gut verstanden hat. Das ist echt viel zu krass, ne, wenn man sich das so vorstellt, wie die Welt sich innerhalb von 10, 15, 20 Jahren geändert hat, ne? Also das ist ja, Es klingt höchstgradig romantisch, was Timo erzählt. Ich kenne das natürlich auch so. Ne? Man war Bandfreundschaften, ja, das war dann die andere Rockband, die es gab bei dir in der Schule oder im Freizeit um die Ecke. Ne? Mal gucken, was Sven sagt.
Nicht zu vergessen allerdings, muss man hier natürlich auch sagen, so war das mit Acid Breath ja auch. Wir haben natürlich auch mit unseren Spandauer Kumpelbands rumgehangen und Konzerte gespielt. Ne?
Aber bei ihm gab es kein Auch, sondern das war halt nur so Bandfreundschaften. Ja, so, ne, wir haben uns gut verstanden mit der anderen Band aus dem anderen Stadtteil. Das ist schon ganz geil.
Ja, ja, ich kann's nachfühlen, aber glücklicherweise hat sich das, wie soll ich sagen, optimiert. Wir hören mal, was Sven sagt.
Ich würde sagen, der Grund könnte einfacher kaum sein. Man hat ein paar Shows zusammengespielt, hat sich drumherum gut verstanden, konnte miteinander lachen und Quatsch machen. Und zack, war es eine Freundschaft. Musikalische Gemeinsamkeiten oder irgendwelche Szeneansprüche oder sowas waren eigentlich dafür nicht nötig, würde ich sagen. Also habe ich so nicht erlebt.
Ich glaube, ein anderes wichtiges Thema ist, was auch die Motivation hinter dem Musikmachen war. Schon früh in jungen Jahren bei Bands oder so, ne? Das kann sich auf die Bandfreundschaften auswirken oder auch, wie kommt man an Konzerte oder sonst was. Welche Motivation steckt schon in jungen Jahren überhaupt dahinter, Musik zu machen? Ne? Die Frage, die sich aufdrängt, will man, rutscht man da so rein, man wird Teil einer gewissen Underground-Struktur, Musikszene, hey, die Mucke ist geil, ich will das jetzt auch selber mal versuchen, so DIY-Punk-mäßig. Oder wollte man eigentlich immer schon Musiker sein und hat sich seine ganze Infrastruktur eher um diesen Wunsch, Musiker zu sein, draufgebaut? Also ich kann zum Beispiel bei mir sagen, so, ich wollte halt in erster Linie einfach immer Musik machen, schon von Kindestagen. Mir war jetzt nicht in den Kopf gekommen, das so als Profimusiker zu betiteln, so, aber wollte man eigentlich Rockstar werden? Wollte man Berufsmusiker werden? Was war die Motivation dahinter? Wollte man nur so im Szene-Kontext stattfinden und so über seine Inhalte singen und von der Szene für die Szene? Oder wollte man in erster Linie einfach Musik machen und versuchen, damit so groß rauszukommen wie irgend möglich? Wie war das bei dir und in deinem Umfeld?
Ja, gute Frage. Ich finde, es ist irgendwie nicht so einfach zu beantworten, weil ich habe darüber versucht, kritisch nachzudenken, was meine Motive waren und meine Beweggründe. Und ich glaube, Nummer eins war, dass ich irgendwie Mucke machen wollte, die mich natürlich kickt in erster Linie, die alle Sachen, die ich an Musik gut finde, irgendwie ja unter einen Hut bringen oder so. Aber ich sag mal, auch gerade als ich dann so mehr und mehr in die Hardcore-Szene eingetaucht bin und ja, sag ich mal, ein bisschen mehr Überblick bekommen habe, wie der Hase so läuft, ist schon das Interesse auch an Touren und an mehr Shows spielen, das war schon da. Also das wollte ich auf jeden Fall. Ich wollte Shows spielen und hatte auch den Traum, Touren zu gehen. Das kann ich definitiv sagen. Aber nicht, weil der Endgedanke war, ich will Touren gehen, weil ich Rockstar sein will oder ich will Rockstar sein, damit ich Touren kann, sondern das war, keine Ahnung, das war eigentlich limitierter, glaube ich. Meine Gedanken waren irgendwie nicht so, die waren nicht so groß quasi. Die waren nur, ich will die geilste Mucke machen und die ist hoffentlich so geil, dass ich auf Tour gehen kann. So, eigentlich war das so ein bisschen der Vibe, glaube ich, bei mir.
Ja, ich glaube, das könnte ich für mich auch so unterschreiben. Obwohl ich schon dazu sagen muss, das waren meine Beweggründe, auch Musik zu machen, schon relativ klar waren, dass ich Musik machen will, nicht unbedingt um berühmt zu werden, aber ich wollte halt in meinem Leben nichts anderes machen. Es gab für mich wirklich keine Alternative. Ich habe dann natürlich 1000 Jahre andere Jobs gemacht und dies und das. Aber gerade in jungen Jahren war so, okay, was möchte ich mit meinem Leben machen? Ja, ich möchte Musik machen. Und meine Vorbilder waren dann nicht die coole Band aus meinem Stadtteil oder irgendwie eine coole Szene-Band aus dem Hardcore-Kontext, die ich irgendwo im Freizeit angucke oder so, sondern ich habe halt AC/DC gehört oder andere oder Sepultura oder andere Riesen-Bands gefühlt, so im Vergleich zu dem, was man auch, also ich habe das im Freizeit auch alles mir immer konstant gegeben, wie gesagt, ich habe mir alles angeguckt, was eine Gitarre gehalten hat, so, Aber in jungen Jahren war der Motivator für mich immer ganz klar so, ja, ich will auch ein Musiker werden. Und ich kannte zu dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung für mich getroffen habe, eigentlich nur, also das waren Rockstars. Und ich wollte jetzt nicht zwangsläufig Rockstar werden, so weit habe ich nicht gedacht. Aber ich wusste gar nicht, es hat bei mir ganz lange gedauert zu peilen. Und das war natürlich auch total so ein Erwachungs- und so ein Erweckungsmoment, festzustellen, Alter, du musst gar nicht in Stadien spielen oder Rockstar sein, um trotzdem geile Konzerte abliefern zu können oder selbige auch besuchen zu können. Und das fing dann an, so als ich so 14 war und angefangen habe, mir so lokale Bands oder auch lokale Ami-tourende Bands in Freizeits anzugucken. Und das hat natürlich den Blickwinkel darauf sehr verändert, weil da war natürlich dann auch ganz schnell so, ey, buh, Rockstar, scheiße. So, ne? Anti-Kommerz und hast du nicht gesehen.
Mhm. Ja, interessant.
Mal sehen, was die Gäste sagen.
Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Geschichte, die von Person zu Person anders ist. Aber klar, ich glaube, viele hätten schon gern von ihrer Leidenschaft auch leben können. Wollte ich auch lange Zeit, meine Bandkollegen aber zum Beispiel eher nicht so. Ich denke aber, was in der Szene damals schon so Konsens war, ist, dass wenn man schon durchzieht und mit der Band auf Tour geht, dass man aber keinen Sellout macht und sich nicht in diese professionellen Ansprüche des Musikbusiness unterordnen muss. Und das ist wohl der Wunschtraum unserer Subkultur, so erfolgreich zu sein, dass du einfach dein Ding machen kannst, nicht abhängig bist, trotzdem aber davon leben kannst. Aber es kommt selten vor. Es gibt diese Bands, wie zum Beispiel Fugazi, die sich vollends treu geblieben sind, auch zum Beispiel nie Merch gemacht haben und ja, letztendlich völlig DIY auf der halben Welt mittelgroße Hallen gefüllt haben. Also ja, wäre auch immer noch mein Traum.
Ja, interessant. Der Begriff Sellout ist gefallen. Den hat man früher auch auf Partyausfall sehr oft gelesen, wenn so ein gewisses, gewisses Erfolgslevel überschritten wurden, wurde der schon, diese Keule wurde sehr oft geschwungen auf jeden Fall. Es ist natürlich immer so ein bisschen, ja.
Das ist ja funny. Keiner will Sellout sein, aber ganz tief im Herzen, das hat Sven ja auch ehrlicherweise dann eben so umschrieben, möchte er dann aber oder hätte er trotzdem gerne von seiner Musik gelebt. So, ne? Du kannst aber nicht von deiner Musik leben, wenn du nicht irgendwie vernünftiges Eintrittsgeld verlangst oder vielleicht halt auch mal hier und da ein T-Shirt und ein paar Platten verkaufst oder so. Das ist natürlich alles sehr romantisch zu sagen, so ja, wir machen das alles nur unter unseren Bedingungen und ja, es kann bei Fugazi auch eventuell funzen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Fugazi die letzten 40 Jahre nur von Fugazi gelebt haben. Das würde mich fast so ein bisschen wundern. Vielleicht ist es aber so, ich bin nur manchmal so, ich finde, manchmal haben sich das die Leute gegenseitig bewusst, das sagst du ja auch gerade, Sellout-Keule sehr, sehr schwer gemacht. Dabei wäre es doch total schön gewesen, hätte es mehr geile Mucke gegeben von geilen Leuten, die deswegen nicht in eine scheiß Ausbildung bei einer Versicherung müssen direkt von der Schule oder irgendeine Kacke studieren, die sie überhaupt nicht interessiert, sondern eigentlich das zu machen, was sie wirklich machen wollen. Und dann ist da halt irgendjemand und brüllt Sellout. Natürlich gibt es einen großen Unterschied zwischen, hey, ich bin jetzt, ich spiele jetzt in irgendwie einer RTL 2 Popband und halt so, ey, wir sind hier eine Hardcore-Band aus Berlin und wir machen jetzt europaweit Touren und da kommen jetzt irgendwie 300, 400 Leute und wir verkaufen auch ein paar tausend Platten und das Konzert kostet irgendwie 15 Euro. Auch da geht es dann ganz schnell mit Sellout los, obwohl es halt eigentlich völlig gesunder, eine gesunde Entwicklung ist eigentlich. Das ist das Problem, die Leute beschweren sich immer auch gerne aus ja, also ich will nicht sagen Neid, aber es ist dann immer, die Kritik kommt oft aus den Reihen, die dann eben nicht das Luxusproblem haben, dass es bei ihrer Band total abgeht.
Ja, und das sind natürlich organische Entwicklungen und ja, das ist die Leute, das hast du sehr schön gesagt, die Leute haben es sich oder innerhalb der Szene und auch Bands innerhalb der Szene dann gerne schwer gemacht, wenn so gewisse Level überschritten worden sind. Und ich finde, ja, Sellout, das Gefühl hatte ich natürlich auch schon bei Bands. Klar, hast du das Gefühl. Das Gefühl kriege ich aber eher, wenn sich Bands wirklich spürbar anbiedern irgendwie. So, weißt du, wie ich meine? Aber es gibt auch einfach Bands.
Auf jeden.
Es gibt auch einfach Bands, die ihren Stiefel durchgezogen haben und wo es dann auf einmal einfach abging so. Und auch da wurde sehr, sehr schnell diese Sellout-Keule geschwungen. Also da waren die Leute überempfindlich und ich sehe das wie du. Eigentlich sollte man sich darüber freuen, die Szene hätte sich darüber freuen sollen, wenn eine Band aus ihren Reihen ein gewisses Erfolgslevel erreicht irgendwie. Darauf kann man ja auch fast ein bisschen stolz sein als Szene, zu sagen so, ey, guck mal hier, wir haben aus dem Underground eine größere Relevanz irgendwie, keine Ahnung, exportiert, so weißt du, wie ich meine? Und das sind so Sachen, das war schon verklemmt auf jeden Fall früher. Naja.
Das ist das Problem. Der größte Gegner der schönen Dinge im Leben ist leider wie so oft immer das eigene Ego. Und das ist genau das Problem. Mal gucken, was Timo zu sagen hat.
Na klar, wir waren jung, alle wollten Profis werden und hauptberuflich Musik machen und damit Geld verdienen und so ein schönes Leben führen.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Das hätte ich jetzt vielleicht so nicht mich getraut, damals so zu sagen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, waren genau das meine Beweggründe. Nicht viel Geld verdienen, sondern meine Beweggründe waren hoffentlich nicht, einen Job machen zu müssen, den ich hasse. Und dann wäre es natürlich geiler gewesen, Alter, ich kann existieren mit Gitarre spielen oder mit auf Tour gehen oder so. Und das war für mich auch gar nicht so wichtig, ob ich das selber als aktiver Musiker mache oder eher so als Techniker, als Backliner oder einfach mitfahren, T-Shirts verkaufen. Ich wollte halt einfach nur gerne was machen, was ich nicht hasse. So, ne? Und ich finde, der Gedanke ist überhaupt nicht verwerflich. Und wenn ich heute jungen Leuten und jungen Bands begegne, die sagen so, ey, was möchtest du, oder mich mit jungen Menschen unterhalten, sagen, was möchtest du mit deinem Leben machen? Ich sage so, ja, ich will Musiker werden, Musikerin werden. Das möchte ich mein Leben lang machen, was ja im Prinzip nichts bedeutet, als ich möchte von meiner Musik leben können. Ich finde das geil. Ich beglückwünsche die Leute, sag so, Alter, zieh durch. Lass dir von niemandem erzählen, dass das entweder Sellout wäre oder brotlose Kunst oder sonst was. Mach dein Ding. Und ich glaube, das passiert viel zu selten.
Definitiv, ja. Ja. Nee, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich sag mal, ich hatte immer, und das hat natürlich auch sicherlich viel mit der Szeneprägung zu tun, aber ich hatte immer so im Hinterkopf, ja, davon leben können wirst du eh nicht. Aber das ist natürlich auch alles so ein bisschen, selbst, man limitiert sich ja auch ein bisschen selbst damit, wenn man die ganze Zeit sagt von vornherein, weißt du, weil man die eigenen Ansprüche runterschraubt. Und wenn man die eigenen Ansprüche runterschraubt und dann anfängt, diese Überschnittpunkte zu haben mit Booking-Agenturen dann und so weiter und so fort oder mit Labels und die quasi schon in dieser Position sind, dir sagen zu können, ey, hat man nicht so große Ansprüche, sei froh, dass du überhaupt mitspielen darfst, so sinngemäß. Und diesen Effekt hat man ja auch oft als Band, wenn man anfängt, ja, Shows zu spielen oder Plattenverträge zu unterschreiben und so weiter und so fort, dass man sich da in diesem Szene-Kontext schon selbst so, ja, die Ansprüche runtergeschraubt hat, ist sicherlich nicht förderlich gewesen. Und ich glaube, dass man da, wenn der Umgang damit ein bisschen anders gewesen wäre, ein bisschen mehr Selbstvertrauen in diese Sache gesteckt worden wäre, hätte man als Band vielleicht auch mehr für sich rausholen können, auf gesunde Art und Weise.
Ganz ohne Frage. Ich habe mir das nie eingeredet, so von wegen, ja, das davon leben kannst du ja eh nicht. Mir war immer klar, dass das natürlich total, total schwierig und ist im Vergleich zu anderen Jobs und Karriere-Moves, aber ich hatte schon immer so sehr so, ja, aber guck mal, die können das doch auch, warum soll ich das nicht können? Gar nicht mal so trotzig, aber das hat sich meiner Logik nicht erschlossen, dass das jetzt irgendwelchen Typen möglich ist und dir nicht. Dazu natürlich muss ich dann sagen, leider ging damit Hand in Hand, dass ich da natürlich auch unfassbar viele Jahre extrem drunter gelitten habe, dass das eben sich keinerlei Erfolg eingestellt hat und dass man überhaupt keine Kohle hatte und mega oft das Gefühl hatte, alles, was man anfasst, ist scheiße. Oder es interessiert keinen oder sonst was. Es ist ein zweischneidiges Schwert.
Das auf jeden Fall, denn so ging es mir nicht. Also ich hatte dieses Gefühl glücklicherweise nie, dass meine Bands nicht erfolgreich genug sind oder dass ich damit nicht genug Geld verdiene. So, das war vielleicht dann ein bisschen der Vorteil an dieser Attitüde vielleicht so, aber
auf jeden Fall.
Aber ja, andererseits, wie gesagt, man hat sich dann auch vielleicht selbst teilweise ein bisschen unter Wert verkauft. Kann man sicherlich von ausgehen. Wir haben ja viel schon geredet darüber, wo wir lokal gespielt haben, besonders so. Also haben wir jetzt, finde ich, sehr, sehr, schon sehr ausgeführt. Aber wie sieht es überregional aus? So, wo hast du gespielt? Überregional.
Es hat bei mir ewig gedauert und da habe ich schon viele, viele, viele Jahre Musik gemacht, bis ich das erste Mal außerhalb von Bremen ein Konzert gespielt habe. Das war natürlich auch, wie gesagt, wegen dem fehlenden Szenekontext viel unwahrscheinlicher, dass da sowas passiert. Mal im Vorort oder im von Bremen oder so mal ein Konzert gespielt, ja, das kam vor. Aber jetzt mal einfach am Wochenende Auto steigen in jungen Jahren und irgendwo hinfahren, das hat ewig gedauert. Wie war das bei dir?
Also mit Acid Breath haben wir ab und an auch mal außerhalb von Berlin gespielt, aber nicht weit. Ja, also alles so im Speckgürtel oder sagen wir mal dann in Brandenburg. Man hat mal eine Show in Brandenburg gespielt, so weißt du. Aber das war alles noch relativ überschaubar und fand dann auch mit Bands statt, die sonst auch in Berlin gespielt haben. Ja, und ja, keine Ahnung, haben wir mal, ich kann mich an den Namen nicht entsinnen, aber haben wir mal mit so einer Death-Metal-Band aus Falkensee gespielt, so irgendwo Mitte von nirgendwo, auch in so einer, ich sag jetzt mal so einer Metal-Kneipe, die Bühne war so eine Höhle aus Pappmaché und ich weiß noch bis heute, wie sich der Drummer einfach direkt neben der Bühne, da war so ein kleiner Bereich, wo die Gear abgestellt worden ist. Also erstmal gab es keinen Soundmann, ja, und die Band hat mich dann gefragt, obwohl ich keine Ahnung von gar nichts hatte, ob ich bei ihr bitte den Sound machen könnte, die Falkenseer Death Metal Band. Und ja, genau, die Gear stand so neben der Bühne, neben dieser Höhle und da hat sich dann der Drummer einfach nach der Show, nachdem die gespielt haben, knallhart nackig ausgezogen, nur umgezogen so, ja. Und er stand dann einfach mit seinem riesen Bierbauch und seinem Pümmel am Bühnenrand, Alter. Ja, und herrlich. Hat ihn überhaupt nicht interessiert, so, ne. Also ich sag mal, ich habe schon auch rustikale Sachen gemacht so und dann, klar, mit Farewell to Words, wo zumindest sich die Demo dann auch deutschlandweit ganz gut verbreitet hat, haben wir dann natürlich angefangen, deutlich öfter überregional zu spielen. Da waren dann auch so Sachen dabei, das war dann nicht mehr Berliner Speckgürtel, sondern ist so nach Köln oder Ecke Köln gefahren oder irgendwo im Süden, viel im Osten, wie gesagt. Und da die Landschaft war interessant irgendwie, weil es gab so teilweise so richtig rustikale Jugendzentren, auch bei WFAM dann später, es gab rustikale Jugendzentren, es gab auch richtig gut ausgestattete, also eins meiner Lieblingsvenues in Deutschland ist das Juha West in Stuttgart.
Super, auf jeden Fall, Grüße gehen raus.
Grüße an Flo, finster, wie lange man sich schon kennt, aber da haben wir jetzt mit Nightmare auch wieder gespielt auf unserer letzten Euro-Tour und das ist... ja, es ist der Knaller, ja. Und solche Läden gibt es auf jeden Fall auch nicht wenige. Und auch gerade im Westen muss man natürlich viel sagen von Deutschland. Ja, ich erinnere mich so, da mit Farewell to Words haben wir zum Beispiel in einer kleinen Stadt irgendwo im Speckhütte von Köln gespielt. Düren hieß die, glaube ich. Und das war, und Jülich auch noch irgendwie in der Ecke so. Und das waren immer alles sehr, sehr gut ausgestattete Jugendzentren eigentlich so, ja. Und auch ganz irgendwann mal im Süden. Auf einer unserer ersten wirklich langen Fahrten, wo wir so in Österreich eine Show gespielt haben, dann auf dem Rückweg irgendwo Stuttgart, Ulm oder so in der Ecke. Alter, wirklich hochmoderne Jugendzentren mit Großküche und allem, Alter. Das war wirklich abgefahren so. Und dann bist du natürlich, andererseits bist du dann in der Baracke Münster gelandet so, ne? Also das war so total, eine total breite Spannweite an, wie soll ich sagen, so die Qualität der Venues so, aber es hat überhaupt nichts mit der Qualität der Shows zu tun gehabt.
Die generelle Frage ist, glaube ich, was früher, was auch immer früher in diesem Kontext bedeutet, verfügbar war und was heute verfügbar ist. Wo kann man, also ne, die Frage drängt sich auf, wo kann man heute, also wir haben das jetzt, wie du schon gesagt hast, lange ausgeschmückt, man hat in Freizeits gespielt oder ich habe dann halt auch einfach total naiv in Anführungsstrichen erwachsenen Musikkneipen angerufen oder so, ne? Die Frage drängt sich so ein bisschen auf, wo kann man heute spielen als neue lokale Band? Da habe ich gerade in Deutschland jetzt vielleicht, weil Manta jetzt seit einigen Jahren oder seit vielen Jahren jetzt in Anführungsstrichen kommerziellen Läden spielt, auch so ein bisschen auch die Übersicht verloren, was da genau noch geht. Also es wäre interessant zu wissen, wo kann man heute spielen als vielleicht auch neue lokale Band oder kleine Band in Anführungsstrichen. Lass mal hören, was Sven und Hanno zu sagen haben.
Ich schätze, erste Adresse werden heute auch immer noch Freizeits und IOZ sein. Aber was ich zumindest in Bremen als Erweiterung zu damals erlebe, es sind in den letzten Jahren richtig viele Konzerte in Kneipen und Bars hinzugekommen. Also da starten echt viele Bands und spielen quasi auf Hut. Besonders wenn sie jetzt so keinen Rückhalt in einer tieferen Subkulturszene haben. Da wiederum haben wir jetzt zum Beispiel in Bremen auch so Wagenplätze, Parzellen, Bunker, irgendwelche besetzten Orte, Häuser, Outdoor-Flächen, wo halt echt viel geht. Ich weiß nicht, inwiefern es das in anderen Städten auch so gibt, aber da sind wir hier schon ganz gut ausgestattet. Da sind die Hürden dann auch sehr gering, aber natürlich eben auch die Gagen. Ansonsten haben wir hier in Bremen auch viele Festivals, die junge lokale Bands mit aufnehmen. Zuallererst wäre das Überseefestival zu nennen, das ja wirklich nur Bremer Bands spielen lässt. 2 Tage lang mehrere Bühnen und da kann man natürlich richtig viele lokale Bands dann sehen und kennenlernen. Ansonsten auch auf der Breminale, den Summer Sounds oder auch im Irgendwo das Spiel oder der kompletten Palette, da spielen halt auch junge Bands. Und ja, ich mache ja auch das Helsiatic Festival und da lassen wir natürlich auch junge Bands spielen.
Ich hörte nur gerade Wagenplätze, also auf dem Wagenplatz habe ich noch nicht gespielt.
Ich auf jeden Fall schon mal, ja, schon ein paar Mal, ja. Das ist also, finde ich persönlich immer so, ohne da jetzt irgendwas Böses zu wollen, aber das ist für mich immer so das, also wirklich das unterste Level von DIY, also das kann schon mal wirklich extremst rustikal sein und da, ja, das muss man wirklich, wirklich mögen und ich bin mir sicher, dass Sven das tut. Mein Ding war das nie. Ich stand halt immer schon darauf, wenn man irgendwo spielt und da steht auch eine vernünftige Anlage oder so, ne? Weil vielleicht bin ich da auch, muss mir dann vielleicht halt auch so, das ist ja für viele Leute ein Schimpfwort, das Mucke. So, weißt du, aber ich stehe halt darauf, wenn man ein Konzert spielen kann, der Sound ist geil und so, ne? Also mir geht's nicht nur darum, irgendwie irgendwo rumzuasseln, sondern ich will dann halt auch irgendwie auf die Kacke hauen können, so, ne? Aber es gibt sicherlich auch Wagenplätze, wo das mittlerweile ultra professionell und geil organisiert ist. Ich war jetzt länger nicht mehr auf dem Wagenplatz. Du warst natürlich jetzt gerade in Portland auf dem Wagon Festival. Hättest der da auch mal fragen können, wie das da aussieht.
Mal sehen, was Hanno sagt, der andere Hanno.
Also ich denke mal, du hast heute einfach wesentlich mehr DIY-Places, sprich Konzertgruppen, die das in, ja, was weiß ich, Wohnprojekten oder Wagenplätzen durchführen, die dann halt Bands booken und das Ganze halt über Spenden zum Beispiel laufen lassen. Da läuft heute auf jeden Fall eine ganze Menge drüber, wesentlich mehr als früher. Ich habe so den Eindruck, dass gerade seit Corona das in den ganzen Freizeits- und Jugendzentren richtig krass abgenommen hat. Und ja, dass es jetzt gerade so ein bisschen wieder am Kommen ist, ne? Jetzt im Moment sind viele Konzerte, erlebe ich gerade. Aber es spielt sich auch halt alles in der Stadt ab meistens, ne? Also die meisten Sachen sind nicht unbedingt auf dem Land.
Er sagt das ja, oder beide sprechen es an, so Stichwort AJZ, Freizeitlandschaft. Also offensichtlich in den 90ern bis heute halt immer noch eine extrem harte Währung für, gerade für alternative Subkultur. Ne? Ich kenne das ja auch ganz genauso wie du. Kriegst du das noch viel mit? Hast du das Ohr da auf der Straße, wie es um die AJZ-Freizeitlandschaft jetzt insbesondere in Deutschland bestellt ist?
Also natürlich weniger und weniger. Es entsteht natürlich leicht der Eindruck, wenn man wegzieht und älter wird vor allem und sich hier natürlich auch die Lebensprioritäten verschieben und man gar nicht mehr so viel aus der Szene mitbekommt, dass man automatisch den Eindruck bekommt, ja, es geht nichts mehr. So, ja, alles ist eingebrochen. Und ich sag mal so, ich hab noch ein paar Freunde, die schon damals mit mir Shows gespielt haben mit meinen Bands. Ja, mein Kumpel Steve zum Beispiel, der hat früher bei einer Band namens After Rising Sun gespielt und spielt jetzt bei einer Band namens The Sleeper. Und der hat mir schon zwischendurch auch immer mal so ein bisschen berichtet, dass das mit den Shows sehr schwierig geworden ist. Gerade so in den späten 2010ern haben wir darüber oft gesprochen, als die Band durchaus irgendwie Ambitionen hatte und es einfach nicht mehr so wie früher war, dass du quasi in die Hände geklatscht hast und dir 3 Shows in Shows gefallen sind, so sinngemäß, sondern dass das sehr viel zäher geworden ist, dass, und das natürlich auch so ein bisschen damals, also zu der Zeitpunkt, als das Sleeper damit zu tun hatten, schon sich auch die Szenestrukturen so weit zersetzt hatten, vielleicht auch ideologisch und so weiter und so fort, dass dieser krasse Zusammenhalt zwischen Bands und Veranstaltern und dieser, nennen wir es einfach Szenestruktur, einfach stark nachgelassen hat und dann zum Beispiel viel auch über Tauschgigs irgendwie zum Beispiel gemacht wurde. Oder Bands ist dann so, ey, ja klar, ihr könnt hier spielen, wir können hier eine Show machen, aber nur, wenn wir auch bei euch spielen können, so sinngemäß. Ne? Also das ist wohl ein paar Mal vorgefallen. Und das war ganz selten früher, dass das so eine Voraussetzung war. Daran kann ich mich weder bei Farewell to Words noch mit W-Farm groß erinnern, dass das jemals Thema war.
Ich glaube, Hanno hat was zum Thema Tauschgigs zu sagen. Lass mal hören, was er dazu sagen hat.
Klar gibt's noch diese Tauschgigs unter Bands. Bei uns war das auch hin und wieder mal Thema. Allerdings gibt's natürlich auch immer wieder Bands, die nehmen nur und geben nichts zurück. Weiß nicht, also es kommt halt drauf an, mit wem man den Tauschgig macht. Ne? Zieht die Band was oder nicht? Hat das irgendwie Sinn, die Band hierher zu holen? Zum Beispiel Bremen ist einfach super Punkrock-lastig, sage ich jetzt mal, gerade hier im Viertel aus der Ecke, wo ich komme. Da sind 90% der Konzerte eigentlich so Raw-Punk-Geschichten, die mich jetzt selber auch nicht so reizen. Trotzdem versuche ich da eigentlich regelmäßig aufzuschlagen und gucke mir die Geschichten natürlich auch an. Das sind auf jeden Fall alles Tauschgigs, weil die Leute einfach mit den Bands irgendwie befreundet sind und dort dann auch mal spielen können. Das kriegt man wohl so mit. Ich habe das jetzt selber vielleicht 2-3 Mal oder so irgendwie gehabt, dass das. Aber ich habe halt auch nicht die Möglichkeit, dass ich jetzt irgendwie sage, wir holen jetzt die und die Band hierher. Aber klar, das ist auf jeden Fall gang und gäbe, denke ich mal. Und ja, ganz normal eigentlich. Ob das mehr geworden ist oder weniger, kann ich da echt nicht sagen.
Was mich trotzdem generell interessiert, wo ich nochmal einsteigen würde, ist halt, wie es um die IJZ-Freizeitlandschaft in Deutschland jetzt insbesondere bestellt ist. Wir haben Sven und Hanno gefragt, mal gucken, was die zu sagen haben.
Zumindest in Bremen hat sich das meiste da, wie gesagt, gehalten in den letzten Jahrzehnten, was allerdings auch ein Kampf war. Also die Jugendhäuser sollten geschlossen werden, aber wir haben zum Beispiel in der Friese oder auch in der Buchte Vereine gegründet, um eben das dann selbstverwaltet weiterführen zu können. Blöd ist für Konzerte oft nur, dass es inzwischen häufig Auflagen wegen Nachbarn gibt und deswegen die Anzahl an möglichen Konzerten meist limitiert sind. Also die Friese darf, glaube ich, irgendwie nur noch 4 Konzerte im Monat oder so machen. Das ist natürlich für so einen eigentlich coolen Ort doch ganz schön wenig.
Also ich muss schon sagen, dass diese IJZ-Freizeitlandschaft schon recht offen ist und zugewandt auch zu neuen Projekten und neuen Bands, die einem vielleicht nicht sofort was sagen. Klar ist das Ganze natürlich auch stark links tendierend und wenn du jetzt eine Band vom Land bist und dich da nicht so politisch mit auseinandergesetzt hast, ist das, glaube ich, schon relativ schwierig, Deutsch zu spielen. Also es wird schon erwartet, dass man da einen gewissen politischen Hintergrund irgendwie hat. Ob man den dann als Band in seinen Texten vertritt oder nicht, ist jetzt zweitrangig, aber es wird schon geguckt, wie man sich da so ins Haus holt.
Auf jeden Fall interessanter Punkt, ne, dass man in Anführungsstrichen von den, also ich weiß nicht, ob das man das jetzt generell so sagen kann. Ich glaube nicht, dass das deutschlandweit der Fall ist, aber offensichtlich in der Szene, in der sich Hanno bewegt, dass man halt sich ganz klar positionieren muss im Vorfeld, um überhaupt an Shows zu kommen. Das ist natürlich, das muss man dann halt natürlich irgendwie da Bock drauf haben oder nicht. Ne? Ich stelle mir das ja natürlich nicht in dem Sinne schwierig vor, weil meine Einstellung nicht gegebenenfalls deckungsgleich ist, aber ich finde das gerade für junge Bands irgendwie schwierig, dass dann vielleicht verlangt wird, ja, du musst politisch agitieren, um hier an eine Show bei uns in den alternativen Strukturen, in den IJZs zu kommen.
Ich habe das Gefühl, dass da auch immer ein bisschen heißer gekocht wurde, als gegessen wurde. Denn auch wir,
ganz ohne Frage,
wir waren jetzt mit W-Farm, ich sag mal so, ich finde keine offensichtlich politische Bands. Wir hatten natürlich politisch, inspirierte Texte, die aber jetzt nicht immer unbedingt eindeutig waren. Und wir haben natürlich auch unser Maul immer mal aufgemacht und irgendwie über irgendwas gelabert. Aber es ist jetzt, weißt du, ich erinnere mich zum Beispiel in Leipzig, mir fällt gerade der Name vom Venue nicht ein, da in Connewitz. Aber da gab es ja auch immer ein Plenum, was quasi die Bands gecheckt hat, bevor die da spielen konnten und so weiter und so fort. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendjemand angekommen wäre zum Beispiel und eine Gesinnungsprüfung gemacht hätte. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube in der Regel, es kommt vielleicht auch auf die Größe der Venues an, ich weiß es nicht genau. Klar, wenn du in einem besetzten Haus spielen willst, die Leute werden wahrscheinlich noch genauer hingucken, was Politik angeht.
Also es gibt es teilweise schon richtig, richtig krass. Also diese Pläne, von denen du sprichst und so, wo das dann halt genau durchgeleuchtet wird. Sollen sie ja auch machen, es ist ja ihr alternativer Raum, ihr Freiraum, den sie sich geschaffen haben. Und wenn sie den eben so gestalten wollen, dann ist das ja auch ihr gutes Recht und es ist ja auch gut so, dass sie das so machen wollen. Ich sage nur so, es ist, glaube ich, für manche schwierig, weil gerade extrem junge Bands vielleicht noch überhaupt nicht die Weitsicht haben. Und wie Hanno das beschreibt, dass du dann halt irgendwie so eine gewisse Grundattitüde mitbringen musst. Ja, ich verstehe das natürlich. Das haben ja nun mal auch einfach die meisten Bands in unserer Szene, in unserem Kontext oder so. Trotzdem auf jeden Fall interessant zu hören. Was mich interessieren würde, und ich glaube, da hat Sven was zu sagen, ist es generell schwieriger geworden, an Shows zu kommen?
Würde ich nicht sagen. Ich sehe viele junge Bands, die sich den Arsch abspielen und sich das dann aber auch auszahlt und mit der Häufigkeit der Auftritte auch die Locations größer werden. Also viel spielen bringt viel. Selbst wenn man denkt, ist doch blöd, 10-mal im Jahr in der Heimatstadt zu spielen. Das gilt allerdings dann auch wiederum nur für frischen Nachwuchs, der noch so richtig Dampf hat. Und wenn du irgendwie routiniert bist auf der Bühne, keine neuen jungen Leute ansprichst, dann kann das natürlich wiederum kontraproduktiv sein. Dann hilft es ja auch nicht viel zu spielen. Also man muss schon das Feuer auf der Bühne spüren und ja, überzeugen, sonst kommt man da natürlich auch nicht weiter. Aber das war auch, denke ich, schon immer so.
Ich würde hier eine gewagte These aufstellen. Ich glaube, was er sagt, ja, viel bringt viel. Ich sehe das so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil ich das halt auch insbesondere hier aus Gainesville, meiner Stadt, in der ich lebe, so beobachte. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Ich habe das Gefühl, wenn du eine neue Band bist und egal wie viel Feuer du auf der Bühne hast und du spielst ein Jahr lang, also ein Jahr ist eine lange Zeit und du spielst dann irgendwie in diesem Jahr 10, 15 Shows und reißt ab oder auch nicht oder sonst was. Und dann kommen nach einem Jahr nicht auch mal irgendwie zumindest die Möglichkeit oder die Anfrage oder die potenziellen, ja, also dass sich das potenzielle Szenario ergibt, auch in anderen Städten zu spielen oder sonst was, dass da halt Interesse auf. Dann muss man sich vielleicht die Frage gefallen lassen, ob deine Band doch nicht so heiß ist. Ich weiß, das klingt gerade ganz, ganz, ganz fürchterlich und es soll Leute auch nicht entmutigen, aber wir leben in einer extrem vernetzten Welt heutzutage und es ist dann halt, die Kommunikationskanäle sind so viel einfacher geworden. Wenn du ein Jahr lang oder zwei Jahre lang nur in deiner Stadt spielst und gegebenenfalls auch immer wieder die gleichen Läden vor deinen Kumpels, und auch ein Tipp, so vermeidet halt immer einfach auch nur für eure Kumpels zu spielen. So, das ist halt auch, ne, das ist kein guter Gradmesser, wie ich finde, aber wenn, also, oder Simon, wie siehst du das? Wenn man ein Jahr lang sich den Arsch abspielt in der eigenen Stadt und es ergibt sich daraus gar nichts, dann muss man sich, glaube ich, schon so ein bisschen an den Kopf fassen, oder?
Ja, ich glaube, es ist schwierig. Es kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf die Szene drauf an, aber ich glaube, dass man schon auch viel Arbeit da reinstecken muss, irgendwie zu versuchen, auch überregional Gehör zu finden. Und das läuft ja nur über...
Das liegt natürlich an einem selber, das steht völlig ohne Frage.
Bis zum gewissen Grad auf jeden Fall. Ich meine, man hat einen limitierten, wie soll ich sagen, Einfluss darauf, wie viele Leute einen gut finden. Aber man hat einen relativ hohen Einfluss darauf, zumindest zu versuchen, die Leute auf sich aufmerksam zu machen. So. Und ich glaube, beide Sachen sind mindestens genauso wichtig. Ja, du musst auf der einen Seite, klar, wenn du geile lokale Shows spielst, um ein lokales Following aufzubauen, was deine Shows größer macht, super, musst aber auch gleichzeitig irgendwie schauen, dass du dein Zeug über die Grenzen in der Stadt hinaus verbreitest. So. Und ja, wie du schon sagtest, generell ist man vernetzter denn je. Es sorgt natürlich auch für einen gewissen Überschuss, so, aber das ist die Aufgabe, die man hat auf jeden Fall.
Gibt es auch eine Folge von uns, haben wir mal gemacht, Leben wir im Überfluss oder so hieß die Folge, glaube ich. Und genau darum ging's. Ey, es war noch nie so einfach für jede x-beliebige Band, Alter. Jede Band kommt heute mit einer fertigen Platte an, bevor die überhaupt richtig Shows gezockt haben, gefühlt. Früher hat man 3-4 Demos gemacht auf Kassette oder CD-Rolling oder sonst was und hat die, wie gesagt, bei Partyausfall oder bei MySpace hochgeladen oder sonst was. Heute hat gleich jeder irgendwie eine fertig produzierte Platte, die besser klingt als alles, was man jemals gemacht hat vor 20 Jahren. So, man hatte die Möglichkeiten überhaupt nicht. Und wenn man mit diesen Möglichkeiten irgendwie es nicht schafft, sich irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, dann liegt es vielleicht einfach daran, dass das eigene Material gegebenenfalls doch eher durchschnittlich ist. Oder halt, klar, die Leute leben im Überfluss. Aber ich glaube, heute braucht es sehr, sehr, sehr viel mehr, um auf sich aufmerksam zu machen. Einfach zu sagen, Alter, wir spielen extrem laut oder wir spielen extrem schnell oder guck mal. Also ich glaube halt auch, das ist ein Zeichen der Zeit. Es gibt halt so vieles halt auch schon und nicht erst seit gestern. Also ich glaube, dass es schwieriger ist. Also das ist auch nur meine persönliche Meinung heutzutage für eine Band, Aufmerksamkeit zu generieren und wirklich aus der Masse herauszustechen. Ich glaube, dass es wirklich deutlich schwieriger ist. Ich kann mich irren, aber so erlebe ich das. Und einfach, weil das Niveau so hoch ist, weil es einfach so viel derbe geile Sachen gibt, Alter. Und jeden Tag machst du das Internet an und es gibt neue geile Sachen. Du kommst da überhaupt nicht mehr hinterher. Und dann da wirklich mit einer Eigenständigkeit herauszustechen, weil das ist so, was es ja braucht. Neben in deiner eigenen Stadt viel spielen oder sonst was. Also mit Manta, wie gesagt, das ist, wir waren da ja auch schon deutlich älter, aber wir haben vom Anfang an alles dafür getan, alles zu tun, um außerhalb der eigenen Stadt zu spielen. So viel es irgendwie geht und auch außerhalb Deutschlands und so. Ne? Also ich glaube, wie du schon sagst, man muss das auch wollen. Und ich glaube aber schon gefühlt, dass es nicht schwieriger geworden ist, an Gigs zu kommen. Darauf bezog sich die Frage ja so ein bisschen. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich schon schwieriger geworden, irgendwie besonders herauszustechen.
Ich habe mal meinen Kumpel Flo gefragt, mit dem habe ich früher Musik gemacht bei Farewell to Words. Der hat nämlich nicht nur mit mir bei Farewell to Words gespielt, sondern danach auch noch weiter bei Bands. Der hat kurzzeitig bei der Black Metal Band Ära Kra gespielt. Das sind so teilweise Leute aus dem Der Weg einer Freiheit Umfeld. Und dann später noch in einer anderen Band. Und der hat sozusagen in den letzten, ja, anderthalb, zwei Jahrzehnten immer mal irgendwie den Zustand der Szene mitbekommen. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, ob er das Gefühl hatte, dass es schwieriger geworden ist, wie sich das für ihn und seine Bands entwickelt hat.
Hi, ich bin Flo und habe früher zusammen mit Simon bei Farewell to Words gespielt. Ich glaube, dass die mittleren 2000er Jahre eine ganz besondere Zeit war, die so vielleicht auch nicht mehr wiederkommt. Denn gerade als kleine, nicht ganz so bekannte Band hatte man viele Möglichkeiten, Konzerte zu spielen und auch ganz gut besuchte Konzerte zu spielen. So erinnere ich mich immer wieder gerne an unsere Release-Show, unsere EP, die wir 2007 im Knark gespielt haben, ungefähr ein Jahr, nachdem Simon aus der Band ausgetreten war und die restlos ausverkauft war, sodass wirklich Leute noch draußen auf der Straße standen. Und das als eine Berliner Band, die zwar mal in Deutschland gespielt hatte, aber jetzt bei Weitem nicht bekannt war. 2015 habe ich dann in einer Band namens Ära Kra gespielt und da hat man schon eine gewisse Veränderung gespürt. Die ersten Konzerte waren eigentlich noch super, was aber auch eher daran lag, dass wir wirklich namhafte Bands supportet haben, so wie Der Weg einer Freiheit, Downfall of Gaia oder Oathbreaker. Doch die Konzerte, wo wir dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Headliner waren, waren dann doch recht mau besucht. Also da hat man dann schon gespürt, dass sozusagen aus der Szene heraus zwar die großen Bands supported werden, aber so als etwas lokalere Band hatte man dann nicht mehr so gute Karten wie noch, sagen wir mal, 10 Jahre früher. Was dann neben anderen Faktoren auch dazu geführt hat, dass die Band sich aufgelöst hat. Vor 2 Jahren habe ich dann nochmal für kurze Zeit in einer Berliner Metalband gespielt, aber da haben wir recht schnell gemerkt, dass die Infrastruktur einfach nicht mehr so wie früher ist. Im Osten der Republik gibt es zwar noch ein paar coole Clubs wie das Basta in Görlitz oder das Steinhaus in Bautzen, aber gerade in Berlin haben wir immer mehr Locations zugemacht. Das Knark gibt es nicht mehr, den Magnet oder auch den Sage Club, wo eigentlich jeden Donnerstag Party war und davor 2 lokale oder auch mal bekanntere Bands gespielt haben. Ich glaube schon, dass es noch eine aktive Szene gibt und dass man gerade in gewissen Genres, wie zum Beispiel Hardcore oder Black Metal, auch noch gute Konzerte spielen kann. Aber ansonsten konzentriert sich, glaube ich, die breite Masse eher auf die größeren Konzerte, auf die größeren Bands und man hat es als kleine Band relativ schwer, gute Shows oder auch gut besuchte Shows zu spielen. Eine Ausnahme wäre sicherlich eine Reunion der Blazing Angels, wo die Leute dann in Scharen hinpilgern würden.
Klingt sehr sympathisch, der Flo. Unbekannterweise, Grüße gehen raus. Geiler Typ. Ja, danke für dein Feedback. Also das bringt ja die ganzen Diskussions, die ganze Diskussion so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Weil das, was er sagt, so das Gefühl habe ich auch. Dass Bands, egal wie geil sie sind, und ich nehme mal davon aus, gehe mal davon aus, dass die Bands, die ihr gerade angesprochen, alle richtig gut waren. So.
Also Ära Kra besonders waren wirklich, wirklich fett.
Genau, das meine ich jetzt zum Beispiel, auch wenn sie mir jetzt gerade, Schande über mein Haupt, gar nicht so bekannt sind, aber ey, ich kenne so viele Bands, die wirklich unfassbar fantastisch sind, gerade hier in den USA, da kommen wir später auch noch drauf, und total Schwierigkeiten haben, sich irgendwie in einer breiten Masse irgendwie auch beweisen zu können, und ich finde, das, was Flo gesagt hat, trifft eigentlich mein Gefühl schon sehr, oder das, was ich auch von Freunden und Bekannten höre.
Auf jeden Fall geht mir ähnlich. Das ist auch mein Eindruck, den ich über die Jahre hatte, wenn ich mit Bekannten gesprochen habe, Freunden und Bekannten. Und wie gesagt, mein sehr romantischer Blick auf die Zeit, die ich erlebt habe. Weißt du, ich hab das Gefühl, Flo hat ja auch gesagt, er hatte das Gefühl, dass die Mitte der 2000er eine besondere Zeit waren. Und ich habe so ein bisschen darüber nachdenken müssen, warum das überhaupt der Fall war. Und ich glaube, ein großer Teil war, dass damals A, die Hardcore-Szene sehr, sehr gesund war und sehr, sehr, sehr aktiv und gleichzeitig dieses ganze Metalcore-Ding, was ja ein bisschen kommerzieller war. Das war ja so dieses Kommerz-Level zwischen, das war genau in der Mitte zwischen quasi Hardcore-Szene und kommerziellem Metal. Und dadurch, dass Metalcore so groß wurde, glaube ich, haben auch einfach viel mehr Leute angefangen, sich noch mehr für Bands auch aus dem eigenen Umfeld zu interessieren und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass das so diese Symbiose aus Underground und so ein bisschen Mainstream, Metal Mainstream dafür gesorgt hat, dass die Shows einfach groß waren und auch die populäreren Metalcore-Bands hatten gerade am Anfang noch relativ viel Attitüde und Inhalt. So, ja, also ich meine, wenn du dir heute eine Metalcore-Band von 2023, 2024 anhörst, es ist ja extrem selten, dass da irgendwie noch ein Themen dass es um irgendwelche Themen gibt, also dass es wahnsinnig politisch ist oder was weiß ich. Und das war damals schon noch durchmischter und ich glaube, da haben sich dann auch Leute, die sozusagen eher aus dieser Mainstream-Ecke kamen, trotzdem sehr gut in der Hardcore-Szene auch aufgehoben gefühlt und gemerkt, okay, das ist hier ideologisch, das funktioniert irgendwie mit mir. Und ich glaube, dass das einfach auch so ein bisschen weggebrochen ist, dieser ideologische Unterbau, der das vereint hat und groß gemacht hat.
Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch direkt mal, haut uns mal bei Social Media in die Comments, wie ihr das empfindet. Wir wissen ja, dass ganz, ganz viele von euch auch in Band spielen, selber Musikerinnen und Musiker sind. Haut es mal bitte in die Comments, wie das bei euch ist. Wie erlebt ihr das? Wie kommt man an Shows? Ist es schwieriger geworden oder ist es easy für euch? Das würde uns, glaube ich, auf jeden Fall interessieren. Eine Frage, die sich so ein bisschen aufdrängt, ist, ob sich vielleicht auch die Ansprüche von jungen Bands einfach geändert haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie höher geworden sind und will das auch gar nicht jetzt mutmaßen oder so, aber ab das, um den eigenen Arsch hochzukriegen und bereit sein, irgendwo hinzufahren, um ein Konzert zu spielen, gegebenenfalls auch unter suboptimalen Umständen, ob das halt einfach weniger geworden ist, ob die Ansprüche sich verändert haben. Lass mal hören. Ich glaube, da haben wir einige Wortmeldungen zu. Lass mal anfangen mit dem Hanno von Guillotine.
Ob sich die Ansprüche geändert haben? Also ich würde natürlich mal behaupten, dass viele Bands, die wollen, also meine Band ist genauso, wir sind da halt jetzt nicht groß auf Kohle aus oder so, aber keiner möchte irgendwie mit nach oben drauf zahlen, wenn man dann irgendwo gespielt hat. Ne? Das ist natürlich nicht das, worum es geht und das sollte schon irgendwie bezahlt sein. Ab und zu lese ich mal einen Rider von einer anderen Band und manchmal steht da, was die so erwarten. Da muss man schon teilweise lachen. Aber das kann man auch nicht so pauschalisieren, denke ich mal.
Da würde ich ganz klar Jein sagen. Ich glaube, da gibt es schon eine Abspaltung. Also es gibt schon inzwischen sehr viele Bands in unserer musikalischen Richtung, die sehr professionell daran gehen, die auch Geld verdienen wollen. Es gibt aber auch nach wie vor eine Szene, die immer noch mit dem DIY und antikapitalistischem Gedanken daran geht und das halt auch so lebt wie eh und je.
Die Ansprüche der Bands sind natürlich auch gestiegen. Also man will heute schon Gage bekommen, Essen, Trinken, Übernachtung. Und das sind alles so Sachen. Der Kostenfaktor ist sehr hoch. Das muss man alles im Bild behalten. Und die Frage ist dann immer, wie viele Tickets verkauft man? Wie viele Leute kommen nachher? Also das ist auf jeden Fall schon schwieriger geworden.
Er sagt dann natürlich, spricht da auch was an, was man sowohl ein Problem, was es sowohl im subkulturellen Underground-Kontext gibt, als natürlich auch für professionelle Venues, Veranstalterinnen und Veranstalter ist natürlich okay. Der ganze Aufwand muss sich irgendwie lohnen. Wenn du eine Band einlädst und sagst so, okay, alles klar, hier die Anreise wird selbstverständlich bezahlt, wir mieten, man darf nicht vergessen, dass viele Venues für jedes Konzert eine Backline mieten, Entschuldigung, nicht keine Backline, sondern eine PA tatsächlich. Dann muss da natürlich Personal rein in den Laden, hast du nicht gesehen. Und ich kann schon verstehen, dass wenn man dann da als Band sagt, so ja, wir wollen das, das und das, dass man dann auch irgendwann sagen muss, ja, okay, das kriegen wir leider so nicht umgesetzt. Und man meint das vielleicht auch gar nicht böse. Ne? Allerdings weiß ich jetzt nicht, ich bin halt nicht mehr in Deutschland. Hab mit der lokalen Szene da nicht viel zu tun. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ich erlebe, kann halt nur beschreiben, was ich hier in den USA erlebe. Na, wie ist es bei dir in Tampa? So, wie erlebst du da die Nachwuchs, die Szene? Also fangen wir mal mit den Ansprüchen an zum Beispiel, bevor du da antwortest. Also ich kann zum Beispiel jetzt behaupten, ich habe das Gefühl, die Bands hier aus Gainesville oder auch Bands, die in Florida touren, es gibt keine Ansprüche. Nada. Also ich weiß von ganz vielen Konzerten von Bands, die übrigens top-notch sind, richtig geiles Zeug teilweise, so wo dann Freunde und Bekannte spielen und ich frage so, ey, nur mal Interesse halber, was kriegt ihr hier eigentlich für die Show? Dann kommt in 9 von 10 Fällen die Antwort, weiß ich nicht. Was bedeutet so, wir wissen gar nicht, ob wir was bekommen und machen das trotzdem. Und ich will jetzt auch gar keinem sagen, so, also, ne, Hanno hatte das schon eben sehr richtig gesagt. Es fühlt sich total scheiße an, auf Gigs raufzuzahlen. Das ist nie ein geiles Konstrukt. Und wenn Gigs nur funktionieren, dass die Band dabei Geld verliert, dann ist das irgendwie nicht cool. Und dann finde ich auch, sollte man das tendenziell eher nicht machen. Aber hier sind die Ansprüche auf jeden Fall so, dass es so, ey, wir wollen auf jeden Fall auf die Bühne gehen, auf die Kacke hauen. So, das ist das Allerwichtigste. Wir wollen uns präsentieren, wir wollen unser Ding durchziehen und wir haben auch ultra Bock da drauf. Also es gibt bei den meisten Shows hier so, wo sag ich mal, so Leute zwischen 20 und 150 Leuten hinkommen, da gibt's A, überhaupt gar keinen Backstage, gibt es nicht, und da steht dann auch nicht irgendwie 6 Paletten Bier für die Bands oder so. Die gehen halt ganz normal zum Tresen und kaufen. Simon hat auch genug, genau wie ich, in den USA getourt. Das ist ganz normal. Du gehst dann da auch selber als Künstler zum Tresen, und ich sag nicht, dass es geiler ist, so, oder so geil überhaupt ist, aber das ist die Realität. Gehst zum Tresen und kaufst dir dein eigenes Bier. So ist es halt. Und dementsprechend ist die Anspruchshaltung, erlebe ich hier, schon sehr, sehr anders.
Ja, ich glaube, die Anspruchshaltung hat ganz, ganz viel mit dem Genre zu tun. Ich sehe, dass das junge Bands, die sehr moderne Mucke machen, sehr hohe Ansprüche haben und auch technologisch extrem krass ausgestattet sind. Ja, wo du halt mit lokalen Bands zockst irgendwie, die komplette In-Ear-Monitoring-Systeme für die ganze Band haben und irgendwie so ein Rack, wo ein Computermonitor ausfährt, der dann alles mit den Backing-Tracks synchronisiert und bla bla bla. Also da habe ich schon auch krasse Sachen gesehen, sage ich mal. Andererseits, wenn es so um, ich sag mal, extremere und undergroundigere Mucke geht, sehe ich das wie du, ist auch meine Erfahrung aus Tampa, sowie auch hier in Portland, dass die Bands eigentlich keine großen Ansprüche haben. Witzigerweise wir auch nicht. Also wir haben ja mit Nightmare jetzt nicht oft hier gespielt. Wir überlegen uns das dann sehr genau, ob wir spielen und wann oder wie viel. Ist natürlich relativ selten. Aber wir haben auf jeden Fall, als wir zum Beispiel Release-Shows gespielt haben für unsere Platte letztes Jahr, das waren Popelgagen, die wir dafür bekommen haben, so, ja.
Ja, ja. Man ist dann natürlich dann auf dem Boden der Tatsachen. Also, es ist eine ganz andere Messlatte hier, so, ne? Also, wenn man hier Konzerte spielt.
Kein Fressen, natürlich nicht. Es gibt kein Catering. Wenn du eine Getränkemarke bekommst, das ist ja schon, für 1 oder 2 Drinks am Abend, das ist schon das höchste aller Gefühle. Aber ansonsten, ich habe das wie du wahrgenommen mit Underground-Bands, dass die Ansprüche extrem gering sind. Das war in Tampa so und auch hier.
Also nochmal zu unseren eigenen Bands und eigenen Shows hier. Also auch so, wie du eben schon sagtest, Fressen, Trinken kannst du vergessen, haben wir auch schon 1000 Mal gesagt. So Übernachtung kannst du völlig haken.
Ja.
Da musst du dich selber drum kümmern. Und dann halt natürlich auch so, da brauchst du dann auch nicht einmarschieren, so wenn dann zu deinem eigenen Konzert deutlich unter 100 Leute gegebenenfalls kommen, an einem Montag in Kentucky oder sonst was, dann brauchst du auch nicht irgendwie irgendwelche Leute mit Gästeliste nerven. Und du, wie sagt man, read the room. Du peilst die Stimmung auch sehr schnell, dass dir diese Frage auch überhaupt nicht kommt. So, ja. Ne? Das ist halt einfach ein komplett anderes Klima, was so Shows hier betrifft. Was ich dann halt witzigerweise feststelle, dass die Bands dann sehr oft unfassbar abreißen. Alter, es gibt keinen Soundcheck. Jede Band muss ihre eigene scheiß Backline mitbringen. Es gibt keinen Backline-Share. Warum die Amis das nicht gepeilt haben bis heute, peile ich überhaupt nicht. Also es ist wirklich so, da stehen dann wirklich am Abend 5 Schlagzeuge auf einer Ecke des Raums und 5 8x10er Ampack-Boxen. Und jeder schleppt seine eigene auf die Bühne. Das haben die überhaupt nicht drauf, so Backline-Sharing oder so. Aber es ist voll egal. Die schleppen dann irgendwie ihren Kram auf die Bühne innerhalb von 10, 12 Minuten, stöpseln sich ein, machen so, treten auf die Kickdrum, ja, ist da, 1, 2, 3, reden ins Mikrofon und dann 1, 2, 3, 4 und es geht los. Und es klingt irgendwie geil. Und wenn es nicht geil klingt, ist die Attitüde irgendwie trotzdem geil. So, es ist halt auf jeden Fall, man merkt, dass die Bands hier deutlich weniger so, ey, du musst dir deinen Teil nehmen. Also keiner kommt an und macht, du kannst dich nicht in so ein gemachtes Bett legen oder sagen so, ja, wir haben hier schon irgendwie und wir freuen uns so. Also du musst da einfach irgendwie hingehen und schon irgendwie durch die Tür treten so und einfach dein Ding machen und um irgendwie aufzufallen oder sonst was. Und die Bands, die ich hier erlebe, gerade es gibt hier zum Beispiel in Gainesville eine ganz gefühlt neue Szene von so Kids, die alle auch nicht saufen gefühlt. Das ist für die überhaupt keine Motivation, auf den Shows zu saufen. Klar, weil eh erst ab 21 getrunken werden kann und so. Und das finde ich extrem geil. Also da gehst du hin, da spielen da 6 Bands und es ist wirklich wie in so einem Bilderbuch. Die gehen von der Bühne in Pit und vom Pit auf die Bühne und spielen ihr eigenes Set. Da wird bei jeder Band, egal wann es losgeht und wann die Show vorbei ist und egal wie lange die Band spielt, gibt es ein Pit, gibt es krass Action, so. Und die technischen Umstände sind massivst widrig. Also es ist wirklich unter aller Kanone und es interessiert keine Sau. Die reißen ab ohne Ende.
Das ist ganz interessant, das ist ja zumindest gut zu hören, dass was geht. So, weißt du, ich meine, denn meine Erfahrung zum Beispiel in Tampa, das hat sich hier in Portland ein bisschen revidiert, aber in Tampa zum Beispiel war die lokale Szene gefühlt ein bisschen so ein Trauerspiel. So, ich habe lokale Shows gesehen in Buchläden, in Plattenläden, da wurden Regale beiseite geschoben und da sind 12, 13 Leute gekommen, um sich die Band anzugucken. Ja, und ich sag mal, ich habe ja auch, gerade in Tampa habe ich ja 6 Jahre gelebt, habe ich auch Freundschaften schließen müssen mit Leuten sozusagen, ja, Leute kennenlernen müssen und so, die mir schon auch...
Scheißfreunde.
Ja, unglaublich, ja. Die mir auch erzählt haben, dass die Szene zum Beispiel in den 2000er, Mitte 2000er eigentlich so war, wie ich das aus Berlin in Erinnerung habe. Ja, jede Woche mehrere Shows, alles voll. Bei jeder Show ist es abgegangen irgendwie so und die lokale Szene war stark. Viele, viele lokale Bands, die auch gespielt haben, gute, volle Shows gespielt haben. Als ich da gelebt habe... alles etwas mau. Hier in Portland, sage ich mal, es ist so ein bisschen so ein Mittelding. Die lokalen Shows sind jetzt nicht immer der Oberknaller, so, aber man hat zumindest das Gefühl, dass so ein bisschen, dass es eine Kultur dafür hier gerade gibt. Und das ist ja das, was du im Grunde genommen beschreibst. Es gibt offensichtlich eine Kultur oder eine Subkultur an Leuten, die darauf Bock haben, sozusagen. Und das ging zumindest mir in meiner Zeit in Tampa so, dass das gefühlt eigentlich nicht der Fall war, außer auf größeren Shows.
Also verstehe mich nicht falsch, hier ist wirklich bei Weitem nicht alles geil. Es gibt auch jede Menge Schrottshows. Also es gibt wirklich, wirklich viele Shows. Das muss man sagen. Ich habe das Gefühl, seit so ein paar Jahren, klar, da war dann auch irgendwie Covid dazwischen, aber es gibt wieder richtig viele Konzerte momentan. So viele, dass ich auch wirklich nur noch, also sehr ausgewählt zu Shows gehe. Ich renne nicht mehr. Ich habe auch noch Freunde, die rennen wirklich zu jeder Show und da gibt es das auch noch viel, weil es gar nicht so viele Venues gibt und da ist das sehr oft so, dann spielen da 4, 5 Bands, das kostet dann 10er Eintritt oder so und da sind dann oft auch echt nur 20 Nasen oder auch mal nur 15 oder so und ganz ehrlich, das macht mir dann auch nicht so mega Bock. Irgendwie merkt man das dann aber auch schon, wenn man sich den Flyer anguckt oder sonst was, merkt man schon immer so, geht da was oder geht da nichts. Und gerade irgendwie, umso jünger die Bands sind, habe ich das Gefühl, umso mehr jüngeres Publikum kommt auch. Und umso jünger das Publikum ist, umso mehr Action ist. Also das merkt man auf jeden Fall und das ist schön zu sehen.
Das heißt ja offensichtlich, dass es zumindest Nachwuchs gibt. Ja, irgendwie.
Unbedingt, ja.
Offensichtlich, ja, weil das ist ja auch noch so eine Frage. So, gibt es genügend Nachwuchs? Haben Leute noch Bock, Mucke zu machen, so überhaupt? Und schon erst recht auf diesem, sagen wir mal, lokale Band- oder lokale Szene-Level, so, ob da was passiert. Aber offensichtlich, demnach, was du sagst, ja schon. Wir haben zu dem Thema auch noch ein paar andere Leute befragt. Fangen wir doch mal an mit Mac.
Ich bin ja auch aus Berlin weggezogen und jetzt hier unten im Süden von Deutschland und hier ist auch echt eine große Community. Hier werden auch neue Bands gegründet, es werden Konzerte organisiert, so auch jetzt hier bei mir im Ort. Skatefest wird organisiert, wo Bands spielen und so. Ist schon echt cool, ist auch aus lebendig. Bin ich echt dankbar dafür, dass ich auch hier so aufgenommen wurde. Und da sieht man auch einfach mal, dass dieser Hardcore-Spirit, ne, den gibt es halt überall. Ne? Und von daher bin ich froh, dass es so ist, wie es ist und vermisst da nichts.
Es gibt auf jeden Fall genug Nachwuchs. Und ja, es gibt auch einen Haufen Leute, die in Bremen Shows machen. Ich kenne leider nur ein paar. Aber es wird auf allen möglichen Arten und Weisen irgendwie versucht, trotzdem weiter zu veranstalten. Auch wenn das jetzt irgendwie mittlerweile alles sehr kostspielig geworden ist und ins Geld geht. Scheinbar finden sich da immer wieder Alternativen und ich hoffe, dass sich das auch so weiterhin beibehält.
Musikalisch definitiv ja. Es gibt echt so viele junge Bands. Das war ein paar Jahre deutlich weniger, aber inzwischen ist der Nachwuchs echt nicht mehr zu überblicken. Das ist irre, wie viele Bands es gibt und Ja, fuck, viele von denen sind echt übelst professionell unterwegs. Das ist schon krass, was junge Leute auch in sehr jungen Jahren inzwischen drauf haben. Allerdings, stehen diese Bands oft so für sich und haben eben keine Szenezugehörigkeit mehr. Das sehe ich schon. Ja, da fehlen vielleicht tatsächlich dann diese Szenewerte und auch die dazugehörigen Netzwerke und dieser Wille, sich über Musik hinaus zu verbinden. Aber die gibt es schon auch noch und auch Bands, die da auch noch politisch aktiv sind. Es bleibt auf jeden Fall spannend und es gibt da immer was zu entdecken.
Nachwuchs gibt es genug oder ja, durch das einfach halber Anschaffen von Equipment und Recording-Zeugs gibt es natürlich Unmengen an neuen jungen Künstlern. Und das war damals natürlich ganz anders und schwer erschwinglich, Instrumente zu kaufen oder überhaupt auch einen Computer zu besitzen.
Simon, wir haben jetzt so viel Schönes gehört über die Zeit und Szene und Underground in Berlin in deinen jungen Jahren. Wer macht heute Shows in Berlin? Vielleicht nehmen wir Berlin mal einfach als Beispiel, weil große Stadt, große Metropole. Und hören einfach mal, wer macht da heute noch Shows, wie läuft es ab? Und ich glaube, du hast jemanden ausgegraben, oder?
Ja, ist richtig. Jemanden, den ich persönlich wissentlich nicht kannte, der aber in Berlin und auch über Berlin hinaus schon ein paar Jahre Shows macht und da sehr involviert ist. Und zwar ist es der Sepp Tower.
Ist der verwandt mit Hightower von Police Academy?
Wahrscheinlich, ja. Davon ist auszugehen.
Hören wir einfach mal rein.
Hallo, hier spricht Sepp Tower. Ich buche ab und an Hardcore-Shows und Artverwandtes in Berlin als Tangible Material. Ja, und seit Covid habe ich mich dann, wenn man so will, spätberufen verselbstständigt, weil die Nachfrage da war, einige andere Promoter in Berlin weggefallen sind und ich immer noch Bock habe. Die ein, zwei Sachen, die ich gerade im Monat mache, neben Vollzeit arbeiten, laufen zumeist gut. Leute haben Bock auf DIY, Punk und Hardcore. Da erleben wir meiner Meinung nach Covid aus Veranstaltersicht einen Peak. Und ich muss sagen, ich habe selten so viel Begeisterung für Shows erlebt. Wie angedeutet, denke ich, dass wir allgemein für DIY, Hardcore und Punk eine recht goldene Zeit erleben. Und das höre ich von anderen Promotern, nicht nur in Berlin, sondern auch anderswo. Also speziell in Westdeutschland, wo ich die meisten anderen Promoter kenne, mit denen ich im Austausch stehe und für die ich zum Beispiel auch Poster für deren Gigs mache. Was ich mir hier auf jeden Fall wünschen würde, wären ein oder zwei Läden mehr, wo man was machen kann und vielleicht auch junge Leute, die veranstalten wollen.
Ja, also in Berlin scheint es einigermaßen abzugehen. Das hört man noch ganz gerne.
Mann. Wir haben extrem viele Infos gehört. Ich bin sehr gespannt. Letztendlich bleibt natürlich uns nichts anderes übrig. Und das sollten wir viel öfters machen, uns unser eigenes Bild zu machen. Wir sind jetzt nur nicht mehr in Deutschland, aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, und wir vielleicht abschließen damit, wenn ihr Shows sehen wollt, geht einfach in erster Linie auf Shows. Denn wenn ihr viel auf Shows geht, dann wird auch allen Beteiligten klar, dass es eine Nachfrage danach gibt und selbige veranstaltet werden müssten oder sollten. Ich möchte mich bedanken bei allen, die mitgemacht haben, bei meinen lieben Bekannten Hanno von Guillotine, Sven von Mörser und Timo von Harbor Inn, vom Harbor Inn Studio in Bremen. Wem möchtest du noch deinen Dank aussprechen, Simon?
Ja, ich danke natürlich Mac, meinem Kumpel, Flo, mit dem ich Musik gemacht habe, Niffy von Partyausfall und zu guter Letzt Sepp Tower, von dem wir gerade gehört haben, der unbekannterweise trotzdem viel, viel gutes Feedback auf meine Fragen gegeben hat.
Ich glaube, wir können festhalten, dass natürlich man, egal wen man fragt, gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen und unterschiedliche Antworten. Ne? Das kommt auch immer darauf an, in welcher Lebenssituation befindet man sich. Was ganz deutlich geworden ist, finde ich auch, wie alt ist man selber? Das spielt halt auch einfach eine große Rolle. Die letzten Minuten haben mir besonders gut gefallen, weil es irgendwie so klingt, ja, alle haben gesagt, es gibt auf jeden Fall genug Nachwuchs. Die Nachfrage ist da, es gibt genügend Bands und alle wollen was machen. Das ist gut. Was man draus macht, liegt wie oft in euren eigenen Händen. Ich bin gespannt. Ich habe viel gelernt heute und ja, eine Mammutfolge. Stirbt die lokale Szene, haben wir etwas reißerisch anfänglich mit dem ersten Teil in den Raum gestellt. Die gute Nachricht ist, nein, tut sie nicht, aber sie verändert sich, das ist gewiss. In welche Richtung sie sich verändert, liegt in eurer Hand, macht das Beste draus.
Das hast du schön gesagt, Sanno, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und jetzt habe ich auch Bock, mich zu verpissen. Nach dieser schönen Folge raus, bisschen was einkaufen. Wir haben heute noch ein Barbecue bei Freunden. Läuft.
Ich dachte, du stehst nicht so auf Freunde. Das spielt ja nicht mit dir. Musstest du dich wieder mit Leuten anfreunden.
Also ich musste mich leider mit Leuten anfreunden. Ja, es ging nicht anders.
Simon, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, du stehst das durch mit den Freunden und wünsche dir einen schönen Restnachmittag. Danke fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns in der nächsten Folge. Gear of the Dark. Ihr wisst Bescheid. Haust rein, Simon.
Jo, ciao.
Serve one master. That is destruction.